Welcome to my G-spot.
Hallo Leute, ich bin's wieder, Stefanie Giesinger, und ich melde mich zurück aus meinem G-Spot. Also aus meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die euch und mich auch interessieren. Das sind Themen wie Feminismus, Sex, Beziehungen und so weiter. Und das tue ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen Gästinnen. Das sind teilweise Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ExpertInnen, FreundInnen und so weiter. Und mein Wunsch ist es, dass wir hier mit Leichtigkeit tiefer in Themen einsteigen können und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken, die ich jetzt vorlese. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Kaum ein Thema wird sich von euch hier so sehr gewünscht wie dieses. Trennungen. Also bei mir endeten einige Beziehungen relativ leicht. Sie haben sich eher erlösend angefühlt, denn die positiven Seiten des Endes waren deutlich spürbar für mich. Und wegen anderer Trennungen fange ich manchmal, obwohl ich in einer glücklichen Beziehung bin jetzt, immer noch an zu weinen, wenn ich darüber nachdenke oder rede. Also nicht, weil ich mir die Zeit zurückwünsche, in der wir noch zusammen waren, sondern weil der Schmerz nie vollständig vergangen ist. Ich konnte ihn nur irgendwann besser einordnen und habe auch gelernt, mit ihm umzugehen. Das merkwürdigste Verhältnis habe ich zu den Gefühlen, die ich verspüre, wenn ich an die Menschen denke, mit denen es nie zu einer Beziehung gekommen ist. Denn auch mit diesen unrealistischen und inszenierten Vorstellungen, die aus dem Was-wäre-wenn entstanden sind, musste ich dann irgendwann Schluss machen. Ich bin mit jeder Trennung von Partnern anders umgegangen. Also manchmal habe ich mich monatelang mit Socializing, Dating und Ausgehen abgelenkt, weil ich mich extrem einsam gefühlt habe. Und manchmal habe ich mich verkrochen. Die erdrückenden Gefühle, das schlechte Gewissen und diesen lähmenden Schmerz nur mit mir selbst ausgemacht. Ich dachte, dass ich nie wieder lieben kann. Und auch freundschaftliche Beziehungen sind sehr unterschiedlich geendet. Manchmal hat sich eine Freundschaft einfach verlaufen und ist dabei auf Zehenspitzen davongeschlichen. Manchmal habe ich gespürt, dass ich mich nicht mehr wohlfühle an der Seite von der Person. Und dann musste ich entweder den Mut aufbringen, um darüber zu reden, den ich leider nicht immer habe, oder darauf hoffen, dass die Trennung irgendwann beidseitig war. Und manchmal wurde eine Freundschaft durch viel zu viele Verletzungen dramatisch leblos. Also das Thema ist für mich unglaublich komplex und auch einschüchternd, denn es zeigt mir, wo meine Wunden sind, wie mein Ego versucht, mich zu schützen und auch wo ich noch wachsen möchte. Meine heutige Gästin ist eine absolute Spezialistin auf dem Gebiet der Paartherapie. Sie hat nicht nur jahrzehntelange Erfahrung, ist auf Social Media und auch im Fernsehen aktiv. Sie hat auch ein Buch zu dem Thema Beziehungen geschrieben und ist genau die richtige Person, um darüber zu sprechen, wie man mit dem Ende einer Beziehung umgeht, wann man weiß, ob es vorbei ist und wie man danach weitermacht. Herzlich willkommen, Paartherapeutin Birgit Feest.
Dankeschön. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Wie geht es dir?
Sehr gut, sehr gut. Ich bin super gespannt und vor allem das Thema ist einfach auch echt ein tolles Thema, womit manche eben extrem lange zu tun haben nach dem Ende einer Beziehung. Und es gibt auch welche, die quasi 20 Jahre danach immer noch drunter leiden. Es gibt welche, die sind eigentlich nach ein paar Wochen durch. Und es ist total spannend, da mal hinzugucken, warum das so ist.
Ich habe jetzt gedacht, vielleicht machen wir mal so eine kleine Trennungscheckliste. Was ist so das Verrückteste, was du je gehört hast, was Menschen nach Trennungen gemacht haben? Also ich meine, man kennt ja so diese Stereotypen von, man sitzt dann auf dem Bett und isst dann Eiscreme oder man ja ist wochenlang traurig oder man geht ins Gym oder man verändert seine Frisur, hat eine Typveränderung. Was sind so deine Erfahrungen auf dem Gebiet?
Also es gibt welche, die tatsächlich das machen, was du gesagt hast. Die sitzen auf dem Bett und essen Eis oder hängen ein Jahr lang vor Netflix und trinken den ganzen Abend Rotwein und essen dazu eine Tüte Chips. Jeden Abend, ein Jahr lang. Und dann treffen sie irgendwann wieder jemanden und dann plötzlich bricht alles hervor. Das, was sie eigentlich schon hätten verarbeiten sollen vorher und was sie nicht getan haben, weil sie haben es verdrängt durch den Rotwein und die Chips. Das bricht dann hervor, wenn die nächste Frau kommt. Und auf einmal ist die Ex total präsent, als wäre es gestern gewesen. Und die leiden dann endlich in Häkchen, weil du musst da ja wirklich durch. Du musst durch das Gefühl ja durch. Und wenn du es die ganze Zeit nur verdrängst, dann kommt es halt später. Das ist halt ungünstig. Ja, und andere, die gehen dann tatsächlich jeden Tag aus und daten neu. Und aber das ist dasselbe.
Ja,
das
ist auch Ablenkung.
Ja, das sind alles Ablenkungsmanöver. Und die funktionieren tatsächlich nur bedingt, weil irgendwann kommt es halt durch. Der Körper braucht einfach seine Zeit und der Körper braucht auch die Emotionen, um das zu verarbeiten. Man kommt nicht wirklich drum herum.
Ja, spannend. Ich will auf jeden Fall nochmal darüber reden, wieso Verdrängung manchmal auch so der einfachste Weg ist oder auch für mich manchmal auch der richtige Weg gewesen ist, für eine ganz kurze Zeit natürlich. Aber vorab möchte ich sagen, wir sprechen heute überwiegend über heterosexuelle Beziehungen, ne? Weil da kann ich dann auch mehr dazu sagen, weil ich bisher nur heterosexuelle Beziehungen hatte. Was macht für dich eine gute Beziehung aus?
Auf jeden Fall respektvolles Verhalten und unterstützendes Verhalten. Also es gibt ja so ein paar Bindungsbedürfnisse, die jeder hat. Mhm. Das ist ein bisschen unterschiedlich, wie die erfüllt werden, aber jeder hat im Prinzip sehr ähnliche Bindungsbedürfnisse. Das ist, man möchte sich sicher fühlen in einer Beziehung. Mhm. Man möchte sich respektiert fühlen, man möchte sich gewertschätzt fühlen.
Ja.
Und man möchte sich geliebt fühlen und man möchte sich auch liebenswert fühlen. Und wenn das gegeben ist, dann ist es eine gute Beziehung. Und ganz oft gibt es da eben Komponenten von, die eben in der Beziehung nicht so sind. Und dann wird es meist eine Beziehung, die sehr viel im Kopf stattfindet, wo man dauernd drüber nachdenken muss, oh mein Gott, was muss ich verändern, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Und da ist man natürlich oftmals auch verloren im Posten.
Spannend. Also es ist wichtig, die Beziehung weniger in seinem Kopf zu verbringen, als dann in der Realität.
Ja, weil wenn ich mich nicht sicher fühle und ich werde überhaupt nicht gewertschätzt und ich werde respektlos behandelt, dann muss ich nicht drüber nachdenken, wie muss ich mich denn verändern, damit derjenige mich endlich wertschätzt und respektvoll behandelt, dann muss ich gehen.
Ja, das stimmt. Und für mich, habe ich zumindest so gelernt, ist eine gute Beziehung auch davon abhängig, wie sicher ich mich bei der Person fühle,
total,
dass ich mich auch öffnen kann, über Wunden sprechen kann, traumatische Ereignisse sprechen kann. Weil bei manchen Leuten ist das eben nicht gegeben und man kann sich einfach nicht öffnen. Und dann kann es eigentlich auch keine gute Beziehung werden.
Nee, weil das ist verletzliche Kommunikation. Also, dass man darüber sprechen darf, ohne dass der andere einen dann eben niedermacht. Das geht nicht, weil dann fühlt man sich tatsächlich nicht sicher. Und sich sicher zu fühlen, das ist eigentlich so auch so der Kernpunkt in einer Beziehung. Das ist einfach total wichtig. Und wenn man sich nicht trauen, also auf Eierschalen auch immer laufen muss, was darf ich denn jetzt sagen und was nicht, dann wird es eben tatsächlich schwierig.
Stimmt. Du meintest auch gerade schon, sobald man im Kopf ist, ist eigentlich schon das erste Zeichen, dass es nicht gut ist. Gibt es noch andere Red Flags beziehungsweise Warnzeichen?
Also was zum Beispiel ein Warnzeichen sein kann, ist, wenn derjenige am Anfang so totales Lovebombing betreibt. Also da wird man wirklich über den grünen Klee gelobt. Man ist die Prinzessin überhaupt, obwohl es noch gar keinen Grund dafür gibt. Der kennt dich ja noch gar nicht. Und du bist schon wirklich da ganz oben. Und so hat er dich natürlich ganz schnell in der Tasche. Und dann kann es eben sehr schnell passieren, dass das, sobald er dich in der Tasche hat, dann umkippt. Da bist du aber schon voll hooked. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn jemand so extremst überschwänglich am Anfang ist. So, natürlich nicht immer, deswegen muss man mal aufpassen. Es gibt so, das ist immer alles multifaktoriell. Da muss natürlich schon mehrere Sachen auf jeden Fall beachten. So, was auch eine Sache ist, es gibt tatsächlich Menschen, die meinen, wenn sie nicht nach dem ersten Date total krass verliebt sind und mega Schmetterlinge im Bauch haben, dann wird das nichts. Und ich sage aber, oh, Achtung, wenn du nach dem ersten Date demjenigen am liebsten sofort unter den Tisch vernaschen möchtest und du bist mega verliebt und hast wirklich Flugsaurier im Bauch, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen.
Echt?
Ja, das ist Mustererkennung. Und je nachdem, was für Muster du hast, wenn das Muster eben nicht so gut ist aus der Kindheit vielleicht, dann hast du den erkannt als, Chaos, cool, nehme ich, kenne ich.
Aber wenn man schon erfolgreiche Beziehungen hatte und die eigentlich auch gut geendet sind und man aber das Zeichen dann auch wieder so erkennt oder so die Struktur von der Person wieder erkennt und sich schnell wieder verliebt, ist es ja dann eigentlich kein Warnzeichen, oder?
Ja, also das Ding ist ja immer, worin verliebst du dich denn? Wenn du beim ersten Date, kennst du doch die Person noch
in
gar
die
nicht.
Augen?
Ja, genau, genau. So, nämlich super. Das ist das oberflächliche Bild, was du denn von demjenigen hast. Aber du hast noch überhaupt keine Ahnung, ob der wirklich so ist. Das braucht halt schon ein bisschen Zeit. Deswegen so, und ich sage auch gar nichts gegen Schmetterlinge im Bauch. Die sind schon gut, aber wenn die sofort da sind, ohne dass ihr großartig euch unterhalten habt, dann ist es eher ein schlechtes Zeichen, weil das ist nämlich tatsächlich Angst. Da ist das Nervensystem in Aufruhr. Und das ist gar nicht so gut.
Okay, das ist gut zu hören. Aber ich bin auf jeden Fall eher die Person, die sich sehr schnell verliebt. Und mit meinem jetzigen Partner war das auch so, dass von Anfang an Lovebombing betrieben wurde, von beiden Seiten. Aber Lovebombing ist immer noch da. Also jetzt
ja, das ist doch gut.
Nach einer langen Zeit. Ich glaube, das ist auch wirklich sowas, das trifft nicht auf jede Person zu, aber man muss auf jeden Fall vorsichtig sein, denn Menschen, die gerne manipulieren, nutzen natürlich das als Waffe.
Ja, total. Und es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Lovebombing, was eher oberflächlich ist. Das sind so Komplimente, die sind eigentlich gar nicht so wirklich personalisiert und treffen auf dich zu, sondern eher so ganz allgemein. Du bist halt die Tollste, aber gar nicht warum. Also wenn man sich am Anfang eben wirklich tief unterhält und auch schon rausfindet, was findet man wirklich toll an einer anderen Person, dann ist es nicht wirklich Lovebombing. Dann ist es wirklich eben schöner Austausch, schöne Kommunikation. Deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach. Ne? Da kann man nicht sagen, oh, Lovebombing am Anfang, weg damit. Ja. Ja, so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Aber man muss schon mal hin, weil man spürt es irgendwie. Mhm. Ist es jetzt wirklich ein ganz oberflächliches Ding, was derjenige gerade mit mir macht? Oder hat er wirklich Interesse an mir?
Ja.
Und dann ist natürlich schon etwas Tiefes und Komplimentreiches schon auch schön, weil dann ist ja wirklich Interesse auch da.
Ja, stimmt. Was meinst du, braucht eine Person, also das ist wahrscheinlich auch sehr individuell, aber ja, was bräuchte man für eine gute Beziehung? Vielleicht für Eigenschaften?
Also man sollte schon eben tatsächlich in der Lage sein, verletzlich zu sein, eben tatsächlich über Gefühle sprechen zu können und offen für Kommunikation zu sein. Ja. Kommunikation ist ein Vehikel, um die Paardynamik tatsächlich am Laufen zu halten. Mhm. Viele sagen, oh, Kommunikation ist alles. Dann kann man sagen, na ja, es ist halt ein Vehikel. Also was das Wichtige ist, ist die Paardynamik. Also es gab mal so eine ganz breit angelegte Studie über, ich weiß gar nicht, 25.000, 40, auf jeden Fall ziemlich viele Paare, so eine Machine Learning Studie. Und die haben herausgefunden, was macht ein Paar glücklich? Und das ist nicht das dicke Auto, das sind nicht die 5 Kinder.
Überraschung.
Oder ja, huhu. Es ist die Paardynamik. Also tatsächlich, wie stehen wir zueinander, wie kommunizieren wir und wie können wir quasi, wenn etwas vorfällt, das auch wieder reparieren. Mhm. So, weil sonst ist nämlich echt schwierig, in dem Moment, wo alles gut ist, ist ja gut, ne? Ja. Aber das ist nicht immer alles gut. Also in jeder Beziehung gibt es einfach Themen, die auch mal nicht gut laufen und es kommen Konflikte aus. Ich meine, da kommt man gar nicht drum herum. Das ist halt so. Und dann, wie gehen wir damit um? Das bestimmt die Paardynamik. Und ich muss gewillt sein, daran zu arbeiten, das genau mit dem Partner hinzukriegen.
Ja, kann ich bei mir auch genauso unterschreiben. Was denkst du, wieso sehen sich eigentlich so viele Menschen nach Liebe und Vertrautheit? Ist das einfach so ein Urinstinkt?
Ja, wir sind Rudeltiere.
Ja.
Und wir haben ein Bindungssystem. Also als Kind ist das Bindungssystem quasi voll auf die Mutter erstmal und dann auch noch auf den Vater ausgerichtet zum Überleben. Weil du kannst ja nicht quasi als 6 Monate altes Baby sagen, so, ich gehe jetzt mal, ne, hier reicht's mir. Du bist total abhängig von deinen Eltern und erstmal natürlich von der Mutter, weil die auch noch Futter gibt. So, und du bist abhängig von deinen Eltern, um dir Trost zu geben und Sicherheit zu geben, weil dein Nervensystem ist noch gar nicht ausgebildet. Du brauchst da jemanden. Du kannst es selber noch nicht. Mhm. Und im Endeffekt ist es so, dass als Erwachsener dein Bindungssystem das jetzt vom Partner will. Also das ist voll auf einen Partner ausgerichtet. Und manche sagen, nee, ich brauche gar keinen und ich kann auch total gut alleine. Ja, wir können auch gut allein, aber wir sind trotzdem Rudeltiere, die jemanden zum Koregulieren auch brauchen, um wirklich glücklich zu sein letztendlich und um uns auch sicher zu fühlen und Trost zu finden.
Also wenn alles gut läuft, dann hat man auf jeden Fall eine Art von Trost und eben ein Miteinander, man geht so durchs Leben zusammen, aber dann kommen auch immer wieder Konflikte auf. Und was denkst du, was ist da so das Geheimnis, um Konflikte erfolgreich zu lösen?
Das Reparieren. Das Reparieren ist quasi das Geheimnis. Also es ist alles gut am Anfang einer Beziehung, bis der erste große Konflikt kommt. Und wenn man dann den einfach hinten überfallen lässt und man hält die Klappe und macht einfach so weiter, dann hat man da quasi wie so ein Messer im Nervensystem und es gibt da dann eine Hab-Acht-Stellung von da an. Also es wird quasi archiviert und wir sind immer so ein bisschen, oh, wird das wieder vorkommen? Ich fühle mich gar nicht sicher, weil derjenige mich nicht gesehen hat und so. Und das Geheimnis liegt tatsächlich daran, das zu reparieren. So, reparieren bedeutet, sich hinterher hinzusetzen nach einem Konflikt und tatsächlich mal zu sprechen, um was ging es denn hier wirklich? Also was total spannend ist, ja, es gibt ganz viele Paare, die kommen zu mir und sagen, wir streiten uns nur noch, jeden Tag 5-mal, 10-mal, nur noch, wir können gar nicht mehr miteinander sprechen, ohne dass wir uns streiten. Und dann sage ich, dann gib mir doch mal ein Beispiel. Und dann sitzen beide da und sagen, ja, da fällt mir jetzt nichts ein. Na, die sagen, aber sie quasi machen nichts anderes als streiten und es fällt ihnen nichts ein. Und das hat eben den Grund, dass es meist eben nicht um die Kaffeetasse ging. Es ging nicht um den Geschirrspüler, der nicht richtig eingeräumt wurde oder um die Ordnung und Nichtordnung. Es geht um was ganz anderes. Es geht nämlich meistens tatsächlich um die nicht erfüllten Bindungsbedürfnisse. Das heißt, in dem Moment habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Ich habe mich überhaupt nicht gewertschätzt gefühlt oder ich habe mich total kritisiert gefühlt. Und so können wir das nicht lösen. Und ich fühle mich dann nicht verstanden. Und wenn ich mich nicht verstanden fühle, fühle ich mich nicht sicher.
Mhm. Und wie geht man dann eben so eine Konfliktsituation an? Sollte man sich erklären, wieso man so reagiert hat? Ich meine, wenn es eigentlich ja ein viel größeres Problem ist, als jetzt, ich sag mal, die Geschirrspülmaschine wurde falsch eingeräumt, dann ist es ja eigentlich gar nicht so zielführend, wenn man dann sagt, ja, aber ich war gerade im Stress und ich habe gerade an was ganz anderes gedacht, weil das ist ja nicht die Lösung, oder?
Nee, die Lösung liegt oftmals auch im Verständnis. Also, dass ich quasi sage, sowas wie, ich habe mich in dem Moment einfach zu sehr kritisiert gefühlt oder ich habe mich in dem Moment nicht gesehen gefühlt, oftmals das nicht oder nicht wertgeschätzt gefühlt. Dann kann der andere mal sagen, ah, okay, verstehe, tut mir leid, es war nicht so gemeint. Das war, weil ich im Stress war oder so. Ne? Aber man, eine Entschuldigung zum Beispiel, das ist die Lösung. Die Entschuldigung oder das Verstehen, warum der andere gerade sich nicht gesehen gefühlt hat. Manchmal ist der Geschirrspüler auch nur der Geschirrspüler. Ja? Ja. Also ich will damit nicht sagen, dass es immer so ist. Aber da haben wir auf der einen Seite eben das Problem, das ist der Geschirrspüler. Und dann kann aber eben der Konflikt obendrauf sitzen. Und das ist eher das nicht gesehen fühlen. Und das ist das, worum es wirklich geht. Deswegen ist es so wichtig, da sich tatsächlich nicht zwischen Tür und Angel, sondern sich hinzusetzen und mal zu überlegen, worum ging es mir denn gerade? Sowas wie, oh, ich fühlte mich gerade nicht erwählt zum Beispiel, weil ich habe das Gefühl gehabt, der nimmt jemand anderes wichtiger als mich, oder? Na, also wirklich zu überlegen, was habe ich gerade über mich gedacht oder was habe ich gerade gefühlt? Das ist im Endeffekt das, was man, wo man auch erstmal drüber nachdenken muss, ja? Das fällt dir in dem Moment auch gar nicht unbedingt ein. Und du bist da dann wirklich verletzt und so, aber du weißt gar nicht warum.
Voll. Und da fällt mir eigentlich auch eine weitere Eigenschaft ein, die super wichtig ist in einer Beziehung, und zwar Empathie. Ohne Empathie geht ja gar nichts, ja, oder? Also natürlich muss man sich verletzlich zeigen, aber dann auf der anderen Seite braucht man eine Person, die dann auch empathisch darauf reagieren kann.
Genau, genau. Also einer, ne, sagt etwas verletzlich und der andere muss gewillt sein, die Botschaft zu hören. Und das ist im Endeffekt Empathie, das stimmt.
Man sagt auch immer, eine Beziehung ist eigentlich, man muss Kompromisse eingehen für eine andere Person und nur dann kann die Beziehung auch lange erfolgreich sein. Aber wie viele Kompromisse sollte man dann eingehen? Also irgendwann kommt ja auch eine Grenze, oder?
Also das stimmt, dass man wirklich viele Kompromisse eingehen muss. Und ich kann ja auch sagen, warum. Mhm. 69% der Konflikte sind laut John Gottman, einem der bekanntesten amerikanischen Paartherapeuten, nicht wirklich lösbar. Es bedeutet, dass viele davon eben tatsächlich einfach unterschiedliche Ansichten sind, unterschiedliche Meinungen. Und da kann man nicht sagen, du hast recht und ich nicht. Wir denken einfach nur unterschiedlich. Und da muss man schon gewillt sein, eben tatsächlich auch Kompromisse auch mal einzugehen. Es gibt ja welche, die sagen, oh, wir haben Konflikt, wir müssen uns trennen, wir passen nicht zusammen. Da muss man sagen, ja, so einfach ist das nicht, weil jede Beziehung muss diverse Kompromisse eingehen. Wo es allerdings schwierig wird, ja, ich habe ja so, sagen wir mal, Must-Haves in einer Beziehung. Also Dinge, die mir besonders wichtig sind. Und da kann ich eben tatsächlich sehr schwierig nur Kompromisse eingehen. Und ich habe auch so No-Gos, so Dinge, die für mich überhaupt nicht gehen. Mhm. Aber der ganze Rest dazwischen, was quasi das meiste ist, das sollte schon Kompromissbereich auch tatsächlich sein.
Ja. Okay, kann ich nachvollziehen und ich übertrage das gerade auf die ganzen Beziehungen, die ich davor schon geführt habe und mir fällt ein, ja, man vergleicht Beziehungen dann wirklich stark miteinander. Zum Beispiel hatte ich eine Beziehung, da hatte ich politisch eine sehr ähnliche Einstellung wie mein Partner und dann hatte ich aber auch mal einen Partner, der hatte eine sehr andere Wahrnehmung von Politik und hatte eine ganz andere Meinung und das war für mich so ein No-Go und ich konnte da keinen Kompromiss eingehen und dann habe ich gedacht, ne, passt nicht.
Wie ist das denn jetzt in deiner? Geht ihr da viele Kompromisse ein oder habt ihr da viel Überschneidungen, die echt gut passen?
Kompromisse vor allem bei Konflikten eher, weil wir lösen Konflikte sehr unterschiedlich. Mein Partner braucht auf jeden Fall ja so physische Zuwendung und bei mir ist es wirklich erstmal, ich muss mich zurückziehen und brauche meine Zeit alleine und möchte nicht angefasst werden. Und in jedem Konflikt entscheide ich dann auch so für mich, okay, wie weit kann ich jetzt gehen? Wie viel kann ich ihm geben an ja physischer Zugewandtheit, dass ich ihm dann trotzdem über den Oberschenkel streiche oder seine Hand nehme, obwohl das für mich auch schon ein Kompromiss ist, weil ich eigentlich nicht so mit Konflikten umgehe.
Ja, super.
Und Kompromisse gehen wir eigentlich auch so damit ein, wie wir unseren Tag so gestalten, weil wir das auch eigentlich sehr unterschiedlich machen. Und er braucht morgens zum Beispiel ja auch wieder kuscheln und ich muss eigentlich sofort aufstehen und irgendwas erledigen. Aber ich weiß, was ihm wichtig ist, er weiß, was mir wichtig ist. Und da gehen wir dann auch Tag für Tag immer mal wieder Kompromisse ein.
Aber siehst du, das ist doch super, weil da wird es welche geben, die sagen, oh nee, das ist zu unterschiedlich, das kriegen wir nicht hin. Doch, solche Unterschiede wird es immer geben und das ist überhaupt kein Problem. Man muss darüber sprechen und dann gucken, wie man einen Kompromiss finden kann. Ja. Manchmal kann ich auch sagen, ich tue es für dich, weil ich weiß, dass es dem anderen total wichtig ist, dann mache ich es halt, wenn es irgendwie geht. Aber das ist zum Beispiel ein guter Punkt mit dem Physical Touch bei Konflikten. Ja. Es wollen viele unbedingt eine Umarmung haben und sehen das überhaupt nicht ein, dass sie es dann nicht bekommen. Die sagen, oh, wenn wir uns gestritten haben, ich möchte einfach nur, dass du mich umarmst und ist alles gut. Andere sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Das kriege ich überhaupt nicht hin. Das muss auch respektiert werden. Aber das muss man wissen, da muss man drüber reden und dann nimmt man es auch nicht mehr persönlich.
Du hast recht. Das ist Avocado-Topping. Och, das riecht einfach schon wie Frühstück. Kennt ihr Just Spices? Also ich nehme an, dass ihr Just Spices schon kennt, weil die haben den Markt einfach erobert und plötzlich waren sie in allen Küchen zu finden und in allen Supermärkten. Und darüber freue ich mich tatsächlich sehr, denn ich bin ein richtig großer Fan. Denn abgesehen davon, dass es 100% natürliche Zutaten, also kein Firlefanz gibt in den Gewürzen, ist es so eine perfekte Mischung in der Dose. Also ich würde das Zeug auch einfach nur essen, wenn es nicht auch noch Essen gebräuchte. Es sind nur Gewürze. Aber es sind keine Reingewürze. Also man braucht nicht 1000 unterschiedliche Gewürze, sondern man hat eben diese perfekte Mischung in einer Dose. Und es macht alles leckerer. Mein allerliebstes Gewürz ist Avocado-Topping. Ich kann kein Avocado-Brot mehr ohne mein Avocado-Topping essen. Also ich überlege auch manchmal, nehme ich das jetzt einfach in ein Restaurant mit und mache mir das dann heimlich da drauf? Wieso nicht? Und dann gibt es auch immer wieder kleine Newcomer zu entdecken, wie beispielsweise Pumpkin Pie Spice. Macht das mal in euren Porridge rein. Das ist Hammer. Ihr werdet wirklich kein anderes Porridge mehr essen wollen. Schaut gerne mal in den Shownotes vorbei. Probiert mal Just Spices durch. Es gibt auf jeden Fall viel Auswahl. Guten Appetit euch.
Werbung Ende.
Jetzt kommen wir mal zu dem großen Thema Breakups.
Ja.
Gibt es irgendwelche Zeichen, wo man weiß, jetzt ist das Beziehungsende nah und man sollte wirklich darüber nachdenken?
Also ich würde mal sagen, eins der Hauptthemen ist tatsächlich, wenn ich mich überhaupt nicht mehr respektiert fühle, dann sollte ich echt gucken, ob ich da eine Grenze setzen kann. Also ich kann dann nochmal drüber sprechen, sagen, hier ist meine Grenze. Was ich damit meine, ist nicht nur Erwartungen kommunizieren, also ständig über meine Grenzen treten lassen, sondern wirklich sagen, das ist meine Grenze und wenn die überschritten wird, dann war es das eben tatsächlich. Und wenn eben, ja, wenn quasi auch meine Bindungsbedürfnisse überhaupt nicht mehr erfüllt werden und ich mich da absolut nicht mehr gewertschätzt fühle und nicht mehr gesehen fühle und aber natürlich auch, und das ist so ein schwieriges Thema. Also es gibt ja manchmal auch Paare in der Praxis, wo einer sagt, ich habe das Gefühl verloren.
Das Gefühl von Liebe verloren?
Ja, das Gefühl von Liebe verloren. Das heißt, das Konstrukt Familie funktioniert irgendwie noch, aber die haben sich auseinandergelebt und es ist einfach überhaupt kein Liebesgefühl mehr da. Und wenn dann vielleicht noch jemand anders ins Spiel kommt, ist es total schwierig. So, das ist aber, da ist vielleicht aber noch ein respektvoller Umgang. Und da muss man tatsächlich gucken und auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Entscheide ich mich quasi für die Familie, entscheide ich mich für unsere Partnerschaft und will nochmal dran arbeiten. Aber es ist halt schwierig, wenn kein Liebesgefühl mehr da ist dann irgendwann. So, muss man aber sagen, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das ist auch eine Entscheidung. Es wird auch mal Phasen geben, wo man vielleicht kein großes Liebesgefühl hat. Aber nichtsdestotrotz ist eine Beziehung eine emotionale Angelegenheit. Und wenn die Emotionen halt so gar nicht mehr mitspielen, dann ist es natürlich auch ein Zeichen, dass da vielleicht das Ende auch naht.
Hm. Und ich glaube, also es ist ja eigentlich eine Tatsache, dass es sicherlich leichter ist, sich zu trennen, wenn eben noch keine Kinder im Spiel sind.
Absolut.
Gibt es dann vielleicht längere Wartezeichen, in Anführungszeichen, wenn man Kinder hat? Sollte man dann mehr für eine Beziehung kämpfen?
Also wenn man die Scheidungsrate in Deutschland mal anguckt, die liegt bei so ungefähr 40% und davon haben die Hälfte kleine Kinder. Daran sieht man mal, dass kleine Kinder tatsächlich rechtsscheidungsfördernd sind. Dafür können die Kinder nichts, aber sehr viele leben sich auseinander, weil sie Kinder haben und nur noch auf die Kinder fokussiert sind. Und deswegen ist auch so, wenn man mal fragen würde, was ist denn so das Durchschnittspaar in der Praxis, würde ich sagen, naja, die sind um die 10 Jahre zusammen und haben 2 kleine Kinder. Tatsächlich auch, weil die sich so drauf fokussiert haben, dass sie als Paar quasi nicht mehr stattgefunden haben. Und da, wenn die zu mir kommen, suchen die tatsächlich nochmal nach Möglichkeiten, wie sie das wieder umkehren können. Also wie sie wieder zum Paar finden können. Und es gibt natürlich keine Garantie, dass das funktioniert. Aber das ist natürlich trotzdem eine gute Idee und ein guter Gedanke, das dann auch zu versuchen erstmal. Aber es gibt natürlich auch Punkte, wo einfach die Resignation so groß ist, dass das quasi gar nicht mehr umgedreht werden kann. Aber ich finde schon gut, dass wenn man Kinder hat und so ein Gesamtkonstrukt, dass man da noch ein bisschen länger dabei bleibt und noch mal guckt, ob man da wieder zusammenfinden kann. Aber es ist halt tatsächlich nicht immer möglich.
Und welche Tipps gibst du da, um wieder zusammenzufinden? Also wahrscheinlich sowas wie Dates, Zweisamkeit, oder?
Wenn das geht, ist das eine gute Idee. Oftmals geht's aber nicht wirklich, weil keine Babysitter da sind oder auch keine Großeltern. Dann kann man das so ein bisschen mehr im Kleinen machen, dass wenn die Kinder im Bett sind, dass man da zumindest noch eine Viertelstunde miteinander verbringt. Oder dass man Zeiten einführt, wo man zum Beispiel morgens 10 Minuten miteinander spricht und sich austauscht. Verletzlich. Zumindest 10 Minuten. Und wenn es auch nur 5 sind, dann sind es 5, aber dass man quasi wirklich guckt, dass man wieder miteinander in den Austausch geht. Wenn es Date Nights sind, dann wär super. Ne? Aber wie gesagt, für viele kommt das gar nicht so in Frage. So, ich gebe die Kinder mal am Wochenende ab, einmal im Monat. Wäre schön, aber geht oftmals nicht so. Das ist das Erste, dass man mehr Zeit miteinander verbringt, die schön sind. Und das Zweite aber eben auch, wie ich gerade schon gesagt habe, Zeit miteinander verbringt, wo man sich austauscht, wo man redet. Und das Dritte ist so, Kleinigkeiten oft zu machen. Also zum Beispiel, das ist jetzt auch von John Gottman, wenn der eine irgendwas sagt, dann nicht mit den Augen zu rollen und wegzugucken, sondern auf den zuzugehen, zu sagen, ja, stimmt, schönes Wetter draußen. Oder vielleicht mal ein kleines Post-it schreibt. Also Sachen, die auch gar nicht viel Zeit kosten, aber kleine Aufmerksamkeiten, aber dafür öfters mal. Und das ist realistischer, als zu sagen, so einmal die Woche machen wir Date-Night, gehen zu zweit aus, die Kinder sind dann bei der Oma, ist für viele einfach nicht drin.
Ja, also Wertschätzung zeigen und nicht passive Zeit miteinander verbringen. Ne? Also jetzt nicht sagen, ja, okay, jetzt verbringen wir Zeit miteinander, wir schauen uns eine Serie an.
Wir schauen uns eine Serie an, kann man auch mal machen. Ne? Aber wenn das Einzige ist, dann verliert man tatsächlich die emotionale Verbundenheit. Ja. Und das ist nämlich genau auch das, was oftmals zum Ende führt, dass man keine emotionale Verbundenheit mehr spürt. Und dadurch versucht man, die wieder mehr herzustellen.
Hm. Ich weiß nicht, ob ich da so eine Ausnahme bin, aber ich habe ja einen Zyklus, einen hormonell bedingten Zyklus.
Haben viele tatsächlich,
genau. Und so die Woche vor meiner Periode, bin ich viel bereitwilliger zu sagen, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Person.
Ja, ja, das glaube ich.
Was denkst du, wie lange man da eigentlich warten sollte? Vor allem, wenn man eben so einen Zyklus hat, sollte man sich eben einen Monat oder ein paar Wochen Zeit geben, um dann wirklich eine Entscheidung zu treffen?
Ja, also währenddessen besser nicht. Also man sollte, während man sozusagen in Kampf- oder Fluchtmechanismus und der andere, der Säbelzahntiger ist, keine Entscheidungen treffen. Ja, das wäre eine gute Idee, das jetzt nicht unbedingt mit PMS zu machen.
Okay, ja. Und was sollte man so vor einer Entscheidung machen? Gibt es da irgendwelche Tipps? Sollte man sich vielleicht so Pro-, Vor- und Nachteile aufschreiben oder... ja, nochmal in sich gehen, über die positiven Dinge nachdenken.
Was also man sollte empfehlen? Auf jeden Fall überlegen, das mit den Listen, ne? Mhm. Das ist immer eine gute Frage, weil ich kann natürlich Listen aufschreiben, was ist gut und was ist schlecht. Ja. Da bin ich aber sehr im Kopf.
Das stimmt.
Und letztendlich ist eine Beziehung ja schon eine emotionale Geschichte. Und ich kann auch mal überlegen, wie geht's denn meinen Emotionen? Habe ich das Liebesgefühl verloren oder fühle ich mich gerade auf eine bestimmte negative Art und Weise und habe es vielleicht dem anderen noch gar nicht mitgeteilt? Der weiß das gar nicht und kann deswegen auch gar nichts anders machen, dass man und dann vielleicht auch nochmal mit anderen Personen darüber reden, die von außen nochmal drauf gucken können. Also wo quasi einfach mal Ende Gelände ist, ist bei respektlosem Verhalten, ist bei keiner Empathie und so, da kann man sagen, okay, das ist ein guter Grundschluss zu machen. Aber ansonsten wirklich mal richtig reinzufühlen, was ist denn jetzt der Grund? Und diesen Grund übrigens, ja, über den sollte man mit dem Partner auch schon rechtzeitig eigentlich sprechen, weil viele neigen dazu, das in sich reinzufressen, bis sie dann quasi die Beziehung im Kopf schon abgewickelt haben und sie sprechen danach dann mit dem Partner. Und dann steht der Partner da und sagt, da wusste ich gar nichts davon. Warum hast du nichts gesagt? So, und wenn man zu lange wartet, dann hat man wahrscheinlich die Gefühle schon weggefegt.
Ja.
Und dann will man auch gar nicht, dass der andere dann noch was anders macht, weil es zu spät ist. Und deswegen, da muss man schon gucken, was machen meine Liebesgefühle und wenn sie weg sind, warum sind sie weg? An welcher, wo stehe ich jetzt? Habe ich vielleicht innerlich schon gekündigt und das schon seit langem? Habe ich das quasi wirklich schon abgewickelt im Kopf und bin überhaupt gar nicht mehr bereit, da überhaupt irgend noch einen Schritt zu machen? Oder sollte ich vielleicht mit meinem Partner noch reden, dass wenn sich was verändert, wir vielleicht wieder zusammenkommen können? Das sollte man sich dann schon mal klar machen. Also die Gründe eben wirklich. Ne? Warum bin ich denn jetzt da, wo ich bin?
Ja, total fair. Ich tendiere dazu, zu viel zu besprechen. Sobald ich irgendein Gefühl verspüre, das ich selbst noch gar nicht einordnen kann, bespreche ich das schon mit meinem Partner. Und das hat er mir mal als Feedback gegeben, so... lass es doch einmal sacken und dann sprechen wir darüber.
Sehr gute Idee.
Und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich bin schon sehr so, oh, ich habe gerade das und das gefühlt. Woher kommt das Gefühl? Was ist das? Und ich muss das jetzt sofort mit dir teilen. Und selbst wenn ich mal einen komischen Traum habe oder so, ich erzähle ihm das gleich. Ja. Und ich glaube, oder eher eine Frage, gibt es zu viel Kommunikation, zu schnell Kommunikation?
Also, wenn er gut damit umgehen kann, dann ist das ja total in Ordnung. Und wenn du es auch noch auf adäquate Art und Weise rüberbringst, ist es auch in Ordnung. Wenn du ihm das in einer Art Protestverhalten, Verbal-Ohrfeigen ins Gesicht schleuderst, dann ist das zu viel. Also manche geraten tatsächlich dann sofort in Säbelzahntiger-Modus und sind voll im Kampf oder Flucht und hauen es dem anderen wirklich so busch auf die Nase. Das ist nicht gut. Okay. Das sollte man nicht tun. Da sollte man tatsächlich erstmal gucken, warum bin ich denn gerade im Drama? Was habe ich denn gerade gedacht? Was habe ich denn gerade gefühlt? Was ist es denn wirklich? Und es dann dem anderen mitteilen. Aber wenn du es schaffst, das quasi so rüberzubringen, dass es für ihn in Ordnung ist und ihm das halt nicht als Backpfeife um die Ohren haust, dann ist das auch total in Ordnung.
Okay, ja. Es gibt eben keine pauschale Antwort eigentlich darauf.
Ja,
ne?
Wir sind einfach so unterschiedlich als Wesen, weil es kommt auch immer drauf an, wie dein Partner drauf ist. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch dann mit Ex-Partnern. Die haben dann vielleicht anders darauf reagiert als dein jetziger Partner, oder?
Ja, vollkommen. Also beispielsweise mit meinem Partner, Ex-Partner, mit dem ich Ewigkeiten zusammen war, also fast 7 Jahre, habe ich kein einziges Mal gestritten. Also ich kann mich an keinen richtigen Streit erinnern. Mal so ein paar Diskussionen, aber selbst die kann ich an einer Hand abzählen. Und da frage ich mich, haben wir was richtig gemacht oder haben wir was falsch gemacht? Ist es auch gut, sich zu streiten?
Es ist auf jeden Fall gut, sich zu streiten, beziehungsweise es ist gut, Dinge zu besprechen, und das kommt manchmal einfach auch im Streit rüber. Also sich gar nicht zu streiten 7 Jahre lang ist suspekt etwas. Manche sind sich einfach total einig und sind vielleicht auch recht leidensfähig. Bloß das Ding ist, dass bei vielen ist es so, dass sie dann einfach nichts sagen, sie machen das komplett mit sich aus, bis das Gefühl weg ist. Und das wäre halt nicht gut. Wenn das Gefühl nicht weg ist und man ist einfach wahnsinnig harmonisch und sie ist sich einfach meistens einig und es fühlt sich gut an, dann ist es auch total in Ordnung, sich nicht zu streiten. Ja. Streitet man sich nicht, aber man hat die ganze Zeit irgendwie so ein Grollgefühl oder so ein Brass irgendwie, ja, weil man eben sich nicht verstanden fühlt, weil man es auch nicht angesprochen hat, dann ist es nicht gut.
Ja, verstehe ich. Kommen wir mal zurück zu Breakups. Wie gehe ich die denn eigentlich an? Wie sage ich meinem Partner oder Partnerin, ja, es ist vorbei?
Es ist so schwer. Es ist echt völlig schwer. Also manche trennen sich nicht, weil sie genau vor diesem Gespräch auch mordsmäßig Angst haben. Das kann ich total nachvollziehen. Es ist einfach total schwer, weil es kommt, also erstmal kommt es natürlich auch noch drauf an, ist es eigentlich eine Beziehung, die ja trotzdem nicht im Streit endete, sondern es hat sich vielleicht auseinandergelebt und der andere ist trotzdem noch ein Mensch, den ich total wertschätze und irgendwie auch noch liebe auf eine bestimmte Art und Weise, aber eben nicht mehr partnerschaftlich. Das ist natürlich echt höllisch schwer, weil ich den anderen ja auch nicht verletzen möchte. So, oder ist es etwas, wo die sowieso eine toxische Beziehung war und da ist echt wirklich Zeit, da endlich mal die Biege zu machen. Also gibt eben auch viele Arten von Beziehungen und deswegen gibt es natürlich auch mehrere Arten, sich zu trennen. Aber gut ist es natürlich immer, das auf eine respektvolle Art und Weise zu machen. Was man auf gar keinen Fall machen darf, ist ghosten. Also einfach abhauen oder nach 7 Jahren eine WhatsApp schicken. Ja. Ist vorbei.
Ja, ich habe das auch schon mal von der Freundin mitbekommen.
Schlimm.
Das ist richtig schlimm.
Das ist richtig schlimm. Also das darf man auf gar keinen Fall machen. Man muss schon das Gespräch suchen, am besten eben tatsächlich persönlich und nicht schriftlich und dem anderen vielleicht auch mitteilen. Warum? Damit derjenige, der sich dann auch nicht fühlt, als sei er total schuld und ein wertloser Mensch.
Ja.
Und das wäre wirklich schade. Aber man muss eben wirklich, und man sollte auch eine klare Haltung trotzdem einnehmen. Wenn ich wirklich gehen will, dann darf ich dem anderen auch nicht mit einer Hoffnung zurücklassen. Das wäre auch unfair, weil das machen auch einige. Kennst du zum Beispiel mal eine, da hat der Ex gesagt, so und jetzt haben wir keinen Kontakt mehr und vielleicht treffen wir uns in einem Jahr wieder und verlieben uns neu. Die hat 1 Jahr lang jeden Tag daran gedacht, dass sie sich vielleicht in einem Jahr wieder treffen und sich neu verlieben. Das ist schlimm. Der hat sich da gar nichts bei gedacht. Das war von ihm einfach so eine Floskel wahrscheinlich, um die endlich loszuwerden. Und sie hat jeden Tag, war das im Kopf, wann treffen wir uns wieder und wann verlieben wir uns wieder. Das ist schlimm. Das darf man nicht machen.
Ja, dann kann man eigentlich gar nicht heilen und man kann keine andere Person in sein Leben lassen.
Deswegen diese klare Haltung, wenn man das wirklich machen will, dann sollte man diese klare Haltung auch rüberbringen und wirklich eben auch keinen Zweifel offen lassen, dass das so ist. Das ist nämlich Respekt. Es ist respektlos, das nicht zu machen, zu sagen, ja, wir gucken mal und lass uns erstmal eine Pause machen. Pausen kann man auch mal machen, aber wenn man das eigentlich so nicht meint, sondern Pause heißt, mein Gott, dann bin ich endlich weg und dann wird sich das sowieso im Sande verlaufen. Nein, das ist nicht gut. Also man sollte es wirklich immer irgendwie respektvoll hinkriegen.
Ich schweige, weil ich merke, ich bin schon eher eine Kandidatin, die dann Schluss gemacht hat, so, erstmal, ich brauche Abstand von dir und so.
Ja.
Die Worte auszusprechen, es ist vorbei, ist mir schon sehr schwer gefallen.
Das ist schwer. Da ist überhaupt kein Zweifel, dass das total schwer ist, aber es ist respektvoll, das zu tun.
Aber sind das dann nicht auch so Schritte, dass man erstmal sagt, so hey, ich brauche erstmal Abstand und dann eben sagt, ja, ich sehe da eigentlich keine Zukunft mehr und dass man sich eher dem nähert?
Nee, also das kommt drauf an, wenn du wirklich so denkst, also wenn du wirklich denkst, wir brauchen erstmal Abstand, um das Ganze so aufzuarbeiten, damit wir dann wieder zusammenkommen können, ist das ja was anderes, als zu sagen, wir brauchen erstmal Abstand, damit ich dann im Abstand endlich sagen kann, dass das war. Das ist ja ein Unterschied. Und wie gesagt, wenn du wirklich der Meinung bist, du willst dich trennen, dann solltest du das auch tatsächlich rüberbringen und nicht mit Abstand. Weil du glaubst gar nicht, wie schlecht es der anderen Person während der Beziehungspause, während des Abstands dann geht. Das ist Hölle.
Ja, das stimmt natürlich. Aber bei mir war es zumindest immer so, dass ich mir nie zu 100% im Klaren war, dass es jetzt auch eine vollkommene Trennung sein soll. Weil das finde ich nach einer gewissen Zeit auch super schwer. Ja. Ich meine, man hat so viel Energie und Liebe in die Beziehungen gesteckt, plus man liebt die Person ja offensichtlich auf irgendeine Art und Weise nach wie vor. Da ist einem eigentlich nie vollkommen bewusst, ich will diese Person nie wieder meinen Partner nennen, oder?
Ja. Also da sollte man tatsächlich in sich gehen und trotzdem reflektieren, was es wirklich ist. Weil oftmals ist es so, durch die Gewohnheit auch und auch durch die positiven Sachen, die man miteinander erlebt hat, möchte man die Person eigentlich in seinem Leben behalten, aber nicht als Lebenspartner. Okay. So, und wenn man das aber so nicht rüberbringt, dann glaubt der andere natürlich, dass da noch Hoffnung ist. Und das ist halt gemein. Deswegen sollte man wirklich mit sich selber erstmal ins Reine kommen. Und wenn man sich wirklich total unsicher ist, gut, dann kann es Sinn machen, da vielleicht eine kurze Pause zu machen. Aber in der Pause sollte man trotzdem dran arbeiten. Das heißt nicht irgendwie, oh, wir sehen uns jetzt 3 Monate nicht und guck mal, wie es in 3 Monaten ist. Nee, wenn, dann sollte man eine Zeit nutzen und trotzdem sich sehen und daran zu arbeiten. Und wenn man das auch nicht will, dann ist eigentlich schon relativ klar, dass man eigentlich die Biege machen möchte.
Warum ist es denn so schwer, nach einem Beziehungsende sich von dem Partner oder der Partnerin zu lösen?
Das kommt drauf an, da gibt es natürlich mehrere Gründe, aber ein ganz, ganz großer Grund, und das sollte sich wirklich jeder fragen, der extrem lange einem Partner hinterher traut, besonders wenn er verlassen wurde natürlich, ist: Vermisse ich den Partner oder vermisse ich das Potenzial, das ich in ihm gesehen habe? Und das ist wirklich eine ganz wichtige Frage, weil das passiert ja auch, wenn ich jemanden kennengelernt habe und nach 6 Wochen verlässt er mich oder nach 3 Monaten, also ganz frisch und manchmal sogar noch früher. Ich habe ja sozusagen ein Szenario in meinem Kopf aufgebaut, wie die Beziehung sein könnte. Also habe Luftschlösser gebaut. Und vielleicht hat der gerade, wenn er so auch Lovebombing am Anfang betrieben hat, vielleicht auch gesagt, oh, dann fahren wir in den Urlaub und dann machen wir das zusammen und dann machen wir das zusammen, haben quasi schon Pläne geschmiedet und dann auf einmal, puff, weg. Das heißt, das, worin ich mich schon gesehen habe, ist auf einmal nicht mehr da. Und es fühlt sich wie ein ganz großer Verlust an, obwohl ich es noch gar nicht erlebt habe. Das ist ganz oft ein Grund, warum man ganz lange nicht loslassen kann. Und das kann natürlich auch nicht nur nach 6 Wochen, sondern das kann natürlich auch nach ein paar Jahren so sein, weil man das, quasi dieses Happily Ever After, was man im Kopf hatte, für immer glücklich eben ja tatsächlich nicht gelebt hat. Und das war aber das, was in jeder Zelle schon drin war. Die Überzeugung dieses Happily Ever After, eines respektvollen Miteinanders, eines schönen Miteinanders. Und das ist dann nicht mehr. Und es ist oftmals dieses Potenzial, man muss sich bewusst machen, es war so nicht. Es war so nicht, weil sonst wären wir noch zusammen.
Ja, also ganz witzig in Anführungszeichen. Bei mir ist es ja auch schon oft so passiert, wenn ich einfach nur eine Person gedatet habe. Ich mal mir dann sehr schnell meine Geschichten zusammen, weswegen ich dann auch sehr schnell verliebt bin. Mein bester Freund meinte auch schon so, wow, Steffi, immer Hals über Kopf. Entspann dich mal. Aber ich kann das irgendwie gar nicht. Ich sehe dann so viel Potenzial und einfach schon so eine Zukunft vor mir, wo ich so bin, ja, das passt perfekt. Und wenn selbst nach ein paar Dates es fertig ist und man sich irgendwie nicht mehr trifft, aus welchen Gründen auch immer, musste ich dann mit dieser Vorstellung Schluss machen. Und das ist mir dann auch extrem schwer gefallen. Das ist so weird.
Ja, ist es. Aber genau das ist es, dass gerade am Anfang, ne, wirklich, man kann sich ganz schrecklich fühlen nach ein paar Wochen oder nach ein paar Dates, weil man das alles nicht machen wird, was man sich so vorgestellt hat. Und die Sachen, die man sich vorgestellt hat, waren ja auch oftmals viel schöner, als es dann in Realität auch gewesen wäre. Ne? Man hat sich selber extrem wertvoll gefühlt. Man hat sich quasi potenziell wertgeschätzt gefühlt, dass der andere einen eben auch ganz toll behandelt und so. Und das ist jetzt einfach alles nicht mehr. Und das ist natürlich dann der also Abschied von einem Traum eigentlich.
Ja, stimmt.
Und das fühlt sich halt wirklich furchtbar an. So, und dann gibt's aber noch einen zweiten Grund, den ich jetzt auch noch nennen muss, ja, weil der auch noch total wichtig ist für alle, die aus toxischen Beziehungen kommen.
Ja.
So, sagen wir mal, du warst mit einem krassen Narzissten zusammen. dann hast du in deiner Beziehung, sagen wir mal, die war auch 2 Jahre, 3 Jahre oder so, ne? Die war tatsächlich länger. Du hast ein solches Auf und Ab erlebt, wirklich ein solch toxisches Auf und Ab, dass du süchtig nach diesem Auf und Ab geworden bist. Also du warst nicht süchtig nach dem Ab, du warst süchtig nach dem Auf. Das heißt also, das Dopamin war tendenziell eher weiter unten und dann hat aber irgendwas Nettes gemacht, irgendwas Liebes gemacht und wusch ging das Dopamin nach oben und hast dich total glücklich gefühlt über etwas, was eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte. Für dich war es Himmel auf Erden.
Eigentlich super gefährlich, weil dann fühlen sich normale Beziehungen super langweilig
das
an danach.
Das ist es ja, genau. Und dann geht's wieder runter und so. Und dieses Auf und Ab, ne, was ja wirklich eine Achterbahn der Gefühle ist, das kann süchtig machen. So, und wenn das dann auf einmal nicht mehr ist, dann hast du eben nicht mehr dieses Auf und Ab der Gefühle, beziehungsweise du hast halt nicht mehr so viel Gefühle quasi. Mhm. Ne? Und das, bist du erstmal hinterher in so einer Art Entzug.
Ja.
Und das kann sich ganz furchtbar anfühlen.
Aber kann man sich auch nach gesunden Beziehungen so fühlen, als wäre man in einem Entzug?
Ja, auf jeden Fall, weil du hast ja trotzdem Dopamin gehabt. Aber du musst dir vorstellen, das ist dann in einer gesunden Beziehung, hast du auch mal ein Auf und Ab, aber das ist eher so wellenförmig, so leicht wellenförmig. Und in einer toxischen Beziehung hast du so wie bei so einem EKG, so zack, 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 ja. Und das ist ja viel krasser dann noch. Und deswegen sind da die Entzugssymptome noch ein bisschen stärker dann quasi als aus einer gesunden Beziehung. Und deswegen kann es dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, sein, dann kommst du danach vielleicht in eine gesunde rein oder du datest jemanden, der normaler und gesunder und sicherer ist und denkst, boah, ist das langweilig.
Ja,
das ist gefährlich.
Super gefährlich. Ja. Also zum Glück hatte ich das noch nie, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das eben auch so richtig süchtig macht. Was passiert denn auf chemischer Ebene, nachdem eine Beziehung beendet wird im Körper des Menschen?
Du kriegst halt dieses Dopamin dann eben nicht mehr, ne? Also das Glückshormon, Neurotransmitter, Dopamin wird dann in dem Moment ja nicht mehr ausgeschüttet und deswegen gerätst du quasi eben tatsächlich auch in so ein Loch. Wir sind ja extrem empfindliche hormonelle Wesen.
Ja.
Ne? Das alle Frauen, die noch PMS bekommen, wissen das ja. Die Älteren sind dann schon vorbei, aber auch die Älteren sind trotzdem empfindliche hormonelle Wesen. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, wenn wir angetriggert werden, eine Trennung ist ja ein Trauma, natürlich einfach hormonell ganz viel im Körper macht und bei manchen halt mehr als bei anderen. Und es kommt auch tatsächlich sehr viel auf deine Kindheitserfahrungen an. Also hast du zum Beispiel eben mit Verlust ein ganz großes Kindheitsthema gehabt, dann kann es auch sein, dass du jetzt auf Verlust auch viel, viel krasser reagierst als jemand, bei dem das nicht so ein Thema war.
Mhm.
Also ich meine, jeder ist traurig nach einer Trennung und reagiert eben auch traurig. Ne? Also, es sei denn, das war wirklich so ganz furchtbar. Aber selbst wenn es ganz furchtbar war, kann es manchmal eben wegen dieses Auf und Ab trotzdem großes Leid verursachen.
Ja.
Aber es ist einfach, unsere Kindheitsthemen spielen trotzdem immer noch mit rein. Ja, wenn was dich trifft, betrifft dich. Hast du ein Thema mit Verlustangst, dann trifft dich ein Verlust viel stärker, als wenn du kein Thema mit Verlustangst hast.
Spannend.
Ja.
Aber das ergibt auch wirklich so viel Sinn, wenn der Finger in die Wunde gelegt wird, dann tut's besonders weh.
Absolut. Und dann kann es manchmal auch tatsächlich sehr lange wehtun. Also man kann so sagen, jeder hat so seine Wochen und Monate, die er danach eben tatsächlich durch den Schmerz durch muss. Mhm. Also wir möchten das ja alle vermeiden und wollen da gar nicht so richtig rein in den Schmerz. Aber wenn wir es dann tun und gehen in den Schmerz rein, dann geht's halt auch vorbei.
Ja.
Und das muss jetzt gar nicht ewig dauern. Dann ist man nach ein paar Monaten eigentlich durch. Es gibt aber auch welche, die leiden nach 20 Jahren immer noch und die haben ein Thema. Die haben dann tatsächlich ein altes Thema. Sonst ist es eigentlich aufgearbeitet. Die haben oftmals so ein Opferthema, ne? Dass sie halt Opfer desjenigen waren und total machtlos. Und da kann es echt sein, dass man das vielleicht nochmal aufarbeiten sollte. Ansonsten reicht es oftmals nach einer Trennung tatsächlich, den Schmerz zuzulassen.
Okay.
Also ihn halt nicht wegzudrängen. Dann what you resist persists, quasi. Also wo man sich dann tatsächlich gegen auflehnt und nicht haben möchte. Und wer will Schmerz schon haben? Der lässt ihn nicht zu, dann habe ich einen Widerstand. Und dann bleibt es erstmal, weil der Körper muss das ja verarbeiten. Der muss da durch, der muss den Schmerz auch spüren. Und wenn das nicht zugelassen wird, dann dauert es einfach alles viel länger.
Ja, ich habe dazu auch echt was sehr Passendes gerade auf der Hand, und zwar Dr. Elisabeth Kübel-Ross, ja, 1969 in ihrem Buch On Death and Dying ein Modell entworfen, um mit Trauer umzugehen.
Ja, die 5 Phasen der Trauer, genau.
Genau, und ja, viele verwenden eben dieses Modell auch für das Ende einer Beziehung. Verdrängung, Wut, Verhandeln, Depression, ja, und Akzeptanz.
Genau.
Und du erwähnst auch in deinem Buch Harte Wahrheiten aus dem Leben einer Paartherapeutin, warum das Modell so hilfreich ist.
Ja, weil viele ganz oft noch in, und deswegen ist es so wichtig, eine klare Haltung zu haben, weil viele sind in einer Phase, wo sie tatsächlich eben noch in Verleugnung sind, mhm, und sagen, nee, da kommt wieder, die kommt wieder, auf jeden Fall. Das wird so, ne? Und wenn der andere dann eben tatsächlich ein bisschen ambivalent sich ausgedrückt hat, dann dauert diese Verleugnungsphase eben auch sehr lang, wo der andere voll der Überzeugung ist, das wird wieder.
Scheiße.
Und das ist echt wichtig. Und dann ganz oft kommt die Wut, wenn man merkt, oh Mist, ey, es ist tatsächlich vorbei. Und eigentlich ist die Wut auch gut, ne, weil die Wut ist eine Abgrenzungsenergie. Das fühlt sich immer noch besser an als der Schmerz. Also es ist echt in Ordnung, sich dann auch sehr wütend zu fühlen. Mhm. Ne, es ist immer noch besser, als wirklich total zu leiden. Und irgendwann eben kommt dann irgendwann mal so eine Phase der Akzeptanz, wo man merkt, oh, und dann kann es einem nochmal richtig schlecht gehen auch, ne? Weil man merkt, es ist wirklich vorbei.
Ja, aber kann man diesen Herzschmerz auch eigentlich wörtlich nehmen? Also es fühlt, ja, sich ja wirklich so an, als würde das Herz zerbrechen, ja, manchmal.
Ja, es gibt ja auch Broken Heart Syndrome, ja, wo du dann wirklich echt so eine Herzneurose bekommst. Also wo richtig medizinisch dein Herz dann nicht mehr in Ordnung ist.
Wow.
Das wäre dann natürlich ein sehr krasser Fall. Das passiert mal, aber das passiert selten. Aber da bekommst du richtig Herzprobleme. Und wenn man so mal guckt, was sind denn Panikattacken? Panikattacken sind auch mega Herzrasen in dem Moment. Mhm. Und du hast ja da auch keine Herzkrankheit. Das ist ja dann auch psychisch quasi. Und die Psyche natürlich, die wirkt sich aufs Herz aus, auf jeden Fall, weil du hast dann auch Herzrasen zwischendurch. Du spürst teilweise, wie das Herz klopft, was du normalerweise ja nicht tust. Mhm. Absolut, der Herzschmerz, der ist auch wörtlich zu nehmen. Aber der Mensch ist dafür ausgelegt, das ertragen zu können.
Mhm.
Also wir können da, gesundheitlich kommen wir drüber hinweg normalerweise. Also wir sind da schon ausgelegt, das auch ertragen zu können und Trauer auch ertragen zu können.
Aber dann ist es ja auch sehr verständlich und manchmal auch legitim, dass man sich erstmal ablenken möchte, oder?
Ja.
Also das ist ja so ein Schutzmechanismus.
Man kann ja auch beides gleichzeitig machen. Man kann sich Zeiten nehmen, wo man den Schmerz zu Hause auch zulässt. Und das muss man ja nicht 12 Stunden am Tag machen, ja. Und dann gibt es Phasen, wo man sich dann auch ablenkt und wieder was Schönes macht. Also es heißt, ablenken ist nicht nur schlecht. Das kann man durchaus machen, wenn man aber auch Phasen zulässt, wo man den Schmerz dann trotzdem spürt.
Und was denkst du, wie lange sollte man diese unterschiedlichen Emotionen, die wir gerade besprochen haben, diese 5 Emotionen, dann auch spüren? Sollte man sich sozusagen eine Zeit nehmen, so jetzt 2 Monate lang versuche ich diese Emotionen zu spüren?
Ah, das kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie lang die Beziehung war und so,
mhm,
und wie die Beziehung war. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Also jeder hat so seine Zeit, die er braucht.
Okay.
Bloß wenn es halt Jahre dauert, dann sollte man sich vielleicht dann doch Hilfe holen. Also wenn es zu lange dauert und man dann wirklich zu lange auch gar nicht arbeitsfähig ist und wirklich komplett in der Misere versinkt, kann man mal eine Weile, ne? Aber zu lang, da sollte man sich dann einfach tatsächlich Hilfe holen.
Und dann wahrscheinlich auch professionelle Hilfe.
Ja.
Findest du, man sollte nach einer Beziehung den Kontakt vollkommen abbrechen, um eben auch zu heilen?
Das kommt ein bisschen drauf an. Also normalerweise oder meistens würde ich sagen, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel beide sich einfach nur auseinandergelebt haben und beide sich einig sind, dass sie als Freunde besser dran sind denn als Paar, dann kann man natürlich auch eine Freundschaft pflegen. Wenn einer allerdings eine Freundschaft haben möchte, weil er noch hofft, dass wieder eine Beziehung draus wird, dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall.
Mhm.
So, und natürlich, wenn man Kinder zusammen hat, dann muss man, ob man will oder nicht, da geht's ja quasi gar nicht anders.
Oder Hunde,
genau. Da ist man ja auch Eltern.
Ja.
Aber wenn ich immer noch hoffe und deswegen den anderen sehen möchte, dann ist es keine gute Idee.
Mhm.
Dann sollte ich wirklich Kontakt abbrechen. Auch wenn es weh tut, weil die meisten sagen, nein, und wenigstens so. Nee, die Heilung wird einfach behindert.
Und wie meinst du, kann eine Freundschaft nach einer Beziehung klappen?
Also wenn beide eben keine Hoffnung mehr haben und keine Erwartung an den anderen, dass eine Beziehung wieder draus wird, dann kann das klappen.
Sollte man dann aber auch über das Beziehungsende und über die Beziehung sprechen, damit man eben auch weiß, dass es transparent ist?
Ja, das macht schon Sinn.
Weil wenn dir dann dein Ex-Partner sagt, so ja, ich mache mir gar keine Hoffnungen mehr,
Und du kriegst aber mit, dass es gar nicht so ist.
Ja, genau. Ja. Was macht man dann?
Ja, das ist schwierig. Weil dann kannst du natürlich einseitig entscheiden, dass das nicht gut ist. Kannst du ihm auch sagen, es ist deine Verantwortung. Das kommt auf den Einzelfall an. Aber auf jeden Fall gilt es schon für einen selbst, wenn ich darunter leide, denjenigen zu sehen. Und wenn ich den gesehen habe, den hinterher heulend auf dem Zimmer hocke und denke, oh Gott, es wäre so schön, mit ihm wieder zusammen zu sein. Es ist einfach keine gute Idee.
Ja. Die Autorin Michelle Lözner sagt, dass es große Unterschiede gibt, wie Männer und Frauen in heterosexuellen Beziehungen mit einem Beziehungsende umgehen. Männer sind länger Langzeitsingles und haben häufiger Bindungsprobleme danach. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist,
dass
Männer dann unbedingt Langzeitsingles sind, weil also aus eigener Erfahrung in der Praxis muss ich sagen, dass man das gar nicht so unbedingt pauschalisieren kann.
Okay.
Das kommt vielleicht ein bisschen auf den Bindungsstil an, also dass tatsächlich Vermeider zum Beispiel, also die eher so ein bisschen auf Abstand gehen und sowieso nicht so sehr in Langzeitbeziehungen sich aufhalten, die springen auch mal von Kurzzeitbeziehung zu Kurzzeitbeziehung, gehen erst gar keine langen ein, häufig. Auch mal. Aber dass die meisten Männer dann unbedingt Langzeit-Singles danach werden, muss ich sagen, kann ich jetzt aus der Praxis nicht unbedingt so bestätigen.
Okay, wichtig, dass du das sagst.
Ja. Also, weil, ich meine, auch heutzutage, ne, muss man ja mal sagen, so im Zeiten des Online-Datings ist es ja auch so, du entscheidest, wann gehst du wieder online quasi. Weil ich meine, die Mehrheit lernt sich heutzutage online kennen und das ist ja jederzeit verfügbar. Und da muss man so gucken, manche gehen dann ganz schnell online, um sich abzulenken. Und manche, ne? Und manche lernen dabei dann aber vielleicht dann doch jemanden kennen, der einfach passt.
Voll.
Also viele gehen schon recht schnell wieder ins Online-Dating. Wie gesagt, manche nur zur Ablenkung und manche, um dann tatsächlich die nächste Beziehung wieder einzugehen.
Ja.
Und das machen aber beide Geschlechter. Das machen Frauen und das machen Männer.
Ja, also Birgit hat gerade gelacht, weil ich mich gemeldet habe. Das könnt ihr sehen, wenn ihr auf YouTube zuschaut. Denn ich bin auf jeden Fall eher die Fraktion, dass ich mich sehr schnell dann gerne ablenke. Und ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwas für meinen Selbstwert brauche.
Ja,
also mein Selbstwert war schon immer sehr stark abhängig davon, was mein Partner von mir denkt und welche Liebe ich auch erfahre von dieser Person. Und ja, das hat dann da sehr schnell gefehlt. Und dann war ich so, oh ja, mal gucken, wen es da noch so gibt.
Absolut.
Wer findet mich denn noch toll?
Das ist ein ganz großer Grund, tatsächlich zu gucken, sich da wieder Selbstbestätigung zu holen.
Eigentlich
das machen,
voll
ja.
dumm,
aber
also
der Mensch
nicht
ist
anders
so,
sagen.
Der will sich einfach wertvoll und begehrenswert finden und auf diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten das Dating, also ich finde Online-Dating super, ne? Also davon abgesehen, ich finde es eine super Art, heutzutage sich kennenzulernen, aber viele benutzen das eben tatsächlich auch, um sich selbst wertvoll zu fühlen, weil sie eben dann die Bestätigung von anderen bekommen, ja, das ist dann so. Funktioniert ja auch, ja.
Also es funktioniert, aber eigentlich, wenn ich jetzt so reflektiert darüber nachdenke, nicht die beste Angehensweise, um seinen Selbstwert zu unterstützen, auf lange Sicht gesehen.
Ja, und vor allen Dingen kann es auch echt schief gehen, ne? Weil dann stößt man vielleicht auf welche, die überhaupt kein Interesse mehr haben und einen ghosten und so. Und das ist natürlich dann auch nicht gerade gut fürs Selbstwertgefühl.
Stimmt. Du schreibst in deinem Buch, nach einer toxischen Beziehung wird sich eine gesunde erst einmal langweilig anfühlen. Das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Aber was denkst du, was ist denn wirklich der Grund dafür, warum man so oft in die gleichen Beziehungsmuster fällt?
Weil es Muster sind. Es sind Muster aus der Kindheit. Das ist tatsächlich Mustererkennung. Ich sitze dann jemandem gegenüber und unbewusst, natürlich nicht bewusst, nur unbewusst erkenne ich dann, wenn ich halt ungünstige Beziehungsmuster habe. Oh, Narzisst, super, nehme ich. Und dann habe ich die gleichen Erfahrungen wieder gemacht. So, unbewusst möchte ich, dass derjenige jetzt irgendwie mein Muster auch heilt, dass der dann doch irgendwie anders mit mir umgeht und dann quasi endlich die Bedürfnisse stillt, die früher nicht gestillt wurden. Funktioniert natürlich nicht. Dafür müsste ich mir jemanden suchen, der mir auch eine sichere Beziehung dann eben geben kann. So, und der macht aber dieses Auf und Ab nicht. Deswegen kann es sein, dass es am Anfang so eben nicht diese krassen Schmetterlinge im Bauch macht, die ja auch mit Angst zu tun haben teilweise, sondern sich vielleicht still und ruhig und schön anfühlt, aber eben diejenigen, die das so gewohnt sind, diese Schmetterlinge zu spüren, wollen die einfach dann wieder haben und sagen, oh nee, ich glaube, das ist doch nichts, das ist nicht gut. Und da sage ich immer, oh Mann, ey, bleibt dabei, ihr müsst den ja nicht heiraten, aber gebt dem Ganzen wirklich ein bisschen Chance. Nicht, wenn man von Anfang an irgendwie total abgenervt ist von dem, ja, oder so mega unsexy findet, dann natürlich nicht. Aber wenn das dann jemand ist, der sich anders anfühlt als sonst, wo man noch nicht sofort verliebt ist, aber trotzdem irgendwie ja so eine Ahnung hat, dass das passieren könnte, so, und der einem nicht total abnervt und ansonsten man gut zusammenpasst eigentlich, dann sollte man dem Ganzen echt mal ein bisschen Chancen geben. Weil sonst wird man wieder jemanden suchen, der, oder finden, der genauso ist wie vorher auch. Und das ist keine gute Idee.
So interessant, wie die Psyche eines Menschen agiert. Und ja, das zeigt sich eigentlich am meisten in Beziehungen. Und ich merke oft, dass mein Ego sehr schnell eintritt, wenn ich merke, es könnte bald ein Beziehungsende kommen und ich möchte dann die Verlasserin sein, statt die Verlassende.
Ja.
Und denkst du, es macht einen ganz großen Unterschied bei Personen, die eben verlassen oder verlassen werden nach einem Breakup?
Ja, also es macht schon einen Unterschied, aber interessanterweise macht es unterschiedliche Unterschiede, sozusagen. Weil die einen wollen unbedingt eher die Verlassenen sein, damit sie nicht schuld sind.
Aha.
Die anderen wollen unbedingt die sein, die verlassen, damit sie dann in einer machtvolleren Position sind. Ja, deswegen, das ist irgendwie sehr, sehr unterschiedlich. Und andere wollen auf gar keinen Fall die Verlasser sein, um eben sich nicht schuldig fühlen zu müssen. Also es gibt da wirklich echt ganz unterschiedliche Rollenverständnisse da. Das ist bei jedem tatsächlich unterschiedlich. Es gibt auch welche, die dann absprechen, nee, wir erzählen hinterher, dass du mich verlassen hast oder umgekehrt, tatsächlich, je nachdem, wie derjenige drauf ist, damit man besser in der Öffentlichkeit dann dasteht. Und das kann tatsächlich unterschiedlich sein, dass manche das wollen und manche das wollen. Das ist total schräg.
Ja, okay, verstehe ich.
Aber im Endeffekt fühlt sich beides nicht gut an. Man denkt immer, dass derjenige, der verlässt, sich irgendwie besser fühlt, aber das ist oftmals gar nicht so. Gerade wenn derjenige, der verlässt, vielleicht auch noch eine empathische Person ist, dann hat er mit ganz vielen Schuldgefühlen zu tun und fühlt sich da auch nicht unbedingt happy. Und auch er, der Verlassherr, war ja jemand, der mit demjenigen, mit dem man eine Beziehung hatte, eine Gewohnheit aufgebaut hat und eine Routine aufgebaut hat. Und die nicht mehr zu haben, ist trotzdem auch komisch irgendwie. Ne? Also es ist nicht so, dass das immer diejenigen, die verlassen, irgendwie hinterher super happy sind.
Meinst du aber auch, dass es hat was mit Kontrolle zu tun?
Ja, genau.
Weil bei mir war das wirklich schon eher so, die Angst vor dem Ungewissen, wie wird es sein? Und lieber übernehme ich die Kontrolle, wie das jetzt passiert.
Absolut, weil dann fühlt man sich zumindest eben nicht in einer ohnmächtigen Position.
Ja, die Ohnmächtigkeit macht mir eigentlich am meisten Angst.
Ja, ja. Weil dann hat man eben tatsächlich keine Kontrolle. Wenn ich keine Kontrolle habe, kann ich nichts tun. Und die Ohnmacht ist tatsächlich, also Ohnmacht ist generell eines der schlimmsten Gefühle.
Ja, finde ich auch.
Werbung.
Ist es wieder an der Zeit, über Dating zu sprechen? Ja, ich glaube schon. Also irgendwie verbinde ich Dating ja immer mit Jahreszeiten. Ist irgendwie albern, aber für mich ergibt das Sinn. Beispielsweise im Sommer habe ich persönlich eher Lust auf was Lockeres, was Freies. Ich bin ein kleiner freier Vogel. Ich bin mal da, mal da. Und im Winter möchte ich beispielsweise mich ein bisschen mehr verkriechen, zu Hause sein, cozy sein, kuscheln, eine menschliche Heizung haben, mit der ich kuscheln kann. Und deswegen habe ich gedacht, packen wir doch mal das Handy raus und schauen mal bei Bumble vorbei, wen es da so gibt und mit wem man sich vielleicht mal ein bisschen treffen möchte. Bumble ist, falls ihr es noch nicht wusstet, die Woman First Dating App. Das heißt, Frauen machen den ersten Schritt und entscheiden, wie und wen sie daten wollen. Also das können natürlich alle tun auf der App, aber vor allem Frauen können das selbstbestimmter auf dieser App machen. Und das beispielsweise durch den ersten Schritt, indem sie eben die erste Nachricht schreiben. Und ganz ehrlich, Leute, wir haben auch schon mal über die Opening Moves gesprochen und das ist meiner Meinung nach die beste Erfindung, seitdem es Brot gibt. Nein, wirklich einfach nur eine große Erleichterung für das Datingleben. Denn nehmen wir mal an, wir haben ein cooles Match, aber ihr sitzt gerade am Set und bekommt Hair und Make-up gemacht und bekommt gar nicht richtig die Chance, darüber nachzudenken, was ihr jetzt cooles schreiben könnt. Also könnt ihr auch schon auf vorformulierte Nachrichten zurückgreifen und davon auswählen, was ihr Lustiges rüberschicken könnt. Und was richtig cool ist, die Dating Intentions. Also da gebt ihr an, wonach ihr gerade auf der Suche seid. Wollt ihr einen kleinen sommerlichen Flirt jetzt nochmal zum Ende vom Herbst? Oder möchtet ihr jetzt auch wieder was Kuscheliges, was Längeres, vielleicht auch wirklich eine feste Bindung? Und meiner Meinung nach kann man so dann auch schon einer Enttäuschung vorbeugen, denn man kann ganz klar kommunizieren, was man will und man sieht, was die andere Person möchte. Also, happy dating, Leute. Safe Sex, nutzt Kondome, as always. Und natürlich, ja, ganz viel Spaß. Schaut bei den Shownotes vorbei, da findet ihr alle weiteren Infos. Happy Dating.
Werbung Ende.
Es gibt ja nicht nur die romantischen Breakups, sondern eben auch die Freundinnen-Trennungen. Wie steht es um das Ende einer Freundschaft? Gibt es da Parallelen zu den romantischen Beziehungen?
Also bei Freundschaften ist es oftmals zum Beispiel so, wenn man sich verändert hat. Es gibt ja immer so Phasen im Leben, wo gerade irgendwie mal eine Veränderung ansteht, weil gerade irgendwas passiert ist oder man sich in eine andere Richtung entwickelt. Und da ist oftmals so, dass sich der Freundeskreis dann ändert, weil man mit den Ansichten der alten Freunde quasi nicht mehr konform geht. Also da geht es tatsächlich nicht um die Sachen, die in romantischen Freundschaften auch stattfinden, sondern tatsächlich sowas wie, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel gemein. Oder einer fängt an, sich irgendwie komisch zu benehmen, auch vielleicht, weil er oder sie gerade eine neue Beziehung hat und da irgendwas. Das ist schon ein bisschen anders, weil das Ding ist, dass das Bindungssystem, ne, das funktioniert anders bei Freundschaften als bei romantischen Beziehungen. Ich suche ja quasi bei meinen Freundschaften nicht eben diesen Trost und Sicherheit und sowas. Aber auch da ist es natürlich so als Oberbegriff, wenn es halt respektlos wird, dann ist natürlich dann auch vorbei. Aber das ist oftmals eben tatsächlich ein Auseinanderleben wegen Veränderungen im Leben. Also quasi deswegen, man ist ja oftmals nicht mehr mit allen von damals befreundet, mit dem man mit 15 befreundet war. Ne? Da hat sich ja dann teilweise in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und oftmals ist es ja auch da dann auch noch ein großer Unterschied, dass man das gar nicht großartig ausspricht, sondern dass sich das irgendwie mehr auseinanderlebt und man einfach sich irgendwie gar nicht mehr meldet. Also es kommt ja eher selten vor, dass man es ausspricht, ja, man sitzt da und sagt, so, ich mache jetzt Schluss mit dir.
Ja, das ist ja auch noch nicht.
Nee, das ist eben tatsächlich eher, man meldet sich nicht mehr und es findet einfach kein Kontakt mehr statt.
Ja, dann, also diese Situation hatte ich auch schon. Und dann wurde ich darauf angesprochen, so, hey, wieso haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr? Ich habe das Gefühl, ich werde so ein bisschen immer wieder mehr von dir geghostet. Und da musste ich auch mal den Mut aufbringen, um zu sagen, so, ey, gerade ist das einfach nicht meine Priorität, dass wir zusammen Zeit verbringen. Und ich habe auch das Gefühl, dass einige Situationen da waren, bei denen ich mich nicht so wohl gefühlt habe an deiner Seite.
Ja.
Wie sollte man eigentlich so ein Breakup denn angehen?
Genau so. Also so wie du es gesagt hast, das hört sich schon ganz gut an.
Okay.
Tatsächlich. Und dann auch sozusagen eben auch hier wieder, es eben nicht dem anderen im Vorwurf ins Gesicht zu werfen, sondern einfach zu sagen, was wirklich Sache war. Aber eben trotzdem respektvoll.
Ja.
Wie du merkst, ne, ich komme immer wieder auf dieses respektvoll behandelt werden und respektlos behandelt werden zurück. Man sollte sich grundsätzlich von niemandem respektlos behandeln lassen und im Umkehrschluss darf man natürlich auch andere Menschen niemals respektlos behandeln. Und es gilt natürlich auch für Freundschaften. Und auch wenn man so eine Art Breakup macht, was ja eigentlich eher selten vorkommt, dass man es tatsächlich ausspricht, aber wenn, dann sollte man es auf eine respektvolle Art und Weise machen, aber trotzdem auf eine ehrliche Art und Weise. Und das, was du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl und wir tun uns nicht mehr gut und sonst was, das ist gut. Das ist voll in Ordnung.
Da fällt mir auch gerade noch mal eine Eigenschaft ein, die wichtig ist in Beziehungen bei einem selbst, und zwar, dass man sich selbst gegenüber Respekt hat. Denn ich hatte jetzt auch Phasen in meinem Leben, wo ich sehr wenig Respekt mir gegenüber und meinem Körper gegenüber hatte. Da toleriert man viel eher, dass dich jemand respektlos behandelt.
Total. Ja,
Also ja, man muss seinen Selbstwert unbedingt kennen, bevor man sich in irgendwelche Beziehungen stürzt. Also man muss mit sich selbst im Reinen sein.
Und man sollte seine Grenzen definieren für sich selbst. Mhm. Weil das ist ein großer Anteil am respektvollen Verhalten sich selbst gegenüber. Auch am Self-Care. Tatsächlich seine eigenen Grenzen zu definieren und dann auch Nein dazu zu sagen, wenn die überschritten werden.
Ja, wichtig. Kann man eine Freundschaft eigentlich auch pausieren? Was meinst du?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zum Beispiel immer noch ganz alte Freunde von damals in der Schule, die sehe ich vielleicht einmal im Jahr und so. Und es ist, als sei nie was gewesen. Also die ist immer noch genauso gut, auch wenn man sich ein Jahr lang nicht gesehen hat.
Und das zu verbalisieren, dass man sagt so, hey, ja, gerade habe ich einfach keine Zeit für unsere Freundinnenschaft.
Klar, auf jeden Fall. Auch. Also es passiert ja oftmals von alleine, ne, dass man sich einfach länger nicht sieht. Aber wenn jemand vielleicht grummelt deswegen und Befürchtungen hat, dass der andere vielleicht an irgendwie Gram ist wegen irgendwas, dann kann er natürlich auch mal vorsichtig nachfragen. Du, ist da gerade irgendwie was? Ist da was vorgefallen? Und dann spricht man einmal kurz drüber und dann ist es in Ordnung. Aber es passiert ja sehr häufig, ne, dass man manche Freunde einfach lange nicht sieht und es trotzdem total in Ordnung. Ich sehe ja nicht alle meine Freunde einmal die Woche, ich habe gar keine Zeit zu.
Ja, das stimmt. Aber jetzt sagen wir mal nach einem größeren Streit und man hat das Gefühl, man braucht jetzt gerade Abstand von der Person. Wie verbalisiert man das?
Naja, auch da, also wenn man mit Freundschaften größere Streits hat, dann sollte man das eigentlich erstmal genauso reparieren wie in einer Partnerschaft und da tatsächlich einmal gut drüber zu sprechen. Weil wenn man da im Groll auseinandergeht und dann sich längere Zeit nicht sieht, das wird sich eher verfestigen. Das ist keine gute Idee. Also man sollte auch bei Freundschaften Konflikte wirklich erstmal beseitigen, indem man sie repariert und drüber spricht, was da gerade die Verletzung wirklich war.
Und dann kann man aber Abstand nehmen, wenn man das Gefühl hat, man braucht gerade eine Pause.
Aber da sollte man drüber sprechen dann, dass es irgendwie dann auch okay ist, weil sonst ist die Freundschaft echt vorbei.
Okay, danke für den Tipp. Wichtig. Emma Chamberlain sagt über Breakups, dass sie zwar schrecklich sind, aber auch positiv transformativ. Stimmst du ihr dazu? Also können Breakups positive Effekte haben?
Ich stimme ihr da hundertprozentig dazu, weil jede Beziehung und jedes Beziehungsende hat ja eine Bedeutung. Mhm. Und in jeder Beziehung lernst du etwas über dich.
Ja.
Und auch am Ende einer Beziehung kannst du was über dich lernen, nämlich wie gehst du damit um?
Ja, stimmt.
Wie erwachsen und wie gut sorgst du für dich? Und deswegen, du kannst es total nutzen, um positiv zu reflektieren. Das heißt, jede Beziehung hat eine Bedeutung und jedes Beziehungsende hat eine Bedeutung. Nämlich die Bedeutung, dass du vielleicht immer besser lernst, damit umzugehen und dich auch gut um dich selbst zu kümmern. Das heißt, du kannst da wirklich, also natürlich immer mit Trauer erstmal, aber danach wie Phönix aus der Asche mit neuen Erkenntnissen rausgehen. Und was besonders gut ist, wenn du lernst, dich gut um dich selbst zu kümmern, dann kannst du eben besonders gut aus einer Trennung rausgehen und wirklich transformativ bei dir selber etwas erreicht haben. Du bist dann besser in Self-Care geworden. Du weißt vielleicht besser, was deine eigenen Glaubenssätze sind, was deine eigenen Trigger sind und du weißt auch, was du fürs nächste Mal nicht mehr möchtest und was dir besonders wichtig ist. Und dann kannst du die nächste Beziehung auf jeden Fall verändert angehen.
Ja, und man hat Zeit, sich besser kennenzulernen. Also ich meine, das hast du jetzt gerade auch schon gesagt, aber jetzt nehme ich mal mich als Beispiel. Ich musste nach meiner langen Trennung mich vollkommen mit mir selbst auseinandersetzen und habe echt viel Me-Time gebraucht. Davor konnte ich nie wirklich alleine sein und dann musste ich mal alleine sein und ich habe mich kennen und lieben gelernt. Und Voll. Das war wirklich so meine positive Transformation.
Ach schön, super.
Voll.
Ja, und auch das ist auch so wichtig mit der Me-Time, ja, ob in Beziehung oder alleine mit sich selber gut klarzukommen. Das ist so schön, wenn das geht, weil dann weiß man ja, es gibt ja so Paare, die hängen 24 Stunden aufeinander. Das endet oftmals auch tatsächlich nicht gut, weil das ist eine zu große Gewöhnung dann. Die sind dann irgendwann, haben die gar keine Anziehung dann mehr, weil die sich einfach dann nur noch aufeinander so eingestellt haben, dass das nichts Romantisches mehr hat. So. Und immer auch in der Beziehung zwischendurch eine Me-Time zu haben, dann hat man sich auch mehr zu erzählen hinterher, wenn man wieder zusammenkommt. Und man weiß auch, dass man nach einer Trennung gut zurechtkommen wird, weil man mit sich selber zurechtkommt. Und quasi auch seinen ganzen eigenen inneren Anteilen, also seinem inneren Kind quasi zurechtkommt und für dieses innere Kind eben auch gut sorgen kann. Und das ist schon eine wichtige Sache. Und man kann das auch lernen, so wie du gerade gerade gesagt hast, du musstest es lernen, blieb dir nichts anderes übrig und du hast es dann auch getan. Und das fühlt sich natürlich dann auch super an, dann kannst du auch viel besser in die nächste Beziehung reingehen.
So interessant, dass natürlich ist nichts pauschalisierbar, vor allem wenn es um menschliche Beziehungen geht, weil es eben so unglaublich komplex ist.
Ja.
Kann man von einem Trennungsschmerz komplett geheilt sein, frage ich mich.
Also, das kommt drauf an, was du mit geheilt sein meinst. Also meinst du jetzt vom Schmerz geheilt sein oder von den Gedanken oder wovon möchtest du geheilt sein nach einer Trennung?
Eigentlich von dem Schmerz. Also ich habe ja schon in den Morning Pages erzählt, dass es Beziehungen gab oder Trennungen gab, die immer noch was in mir auslösen. Und ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung, aber manchmal, wenn ich darüber nachdenke oder auch darüber rede, dann kommen mir immer noch die Tränen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das niemals weggehen wird. Ich habe einfach nur gelernt, damit umzugehen.
Ja, und das ist auch in Ordnung. Wenn man lernt, damit umzugehen und vielleicht eben tatsächlich achtsamer zu werden und tatsächlich zu gucken, was in mir wird angetriggert, wenn ich daran denke und Schmerz spüre. Das hat meist gar nichts mehr mit der Person zu tun, sondern das, was die Person in dir ausgelöst hat. Hm. Also wenn zum Beispiel ein Thema wie, ich bin nicht gewählt worden oder so, vielleicht hat derjenige dich betrogen. So, und du hast dann ein ganz großes Thema mit nicht erwählt werden oder so. Und du denkst daran und kommst voll in den Schmerz rein. Das ist dann der kleine innere Anteil in dir, der sich nicht erwählt fühlt. Und dann weißt du, du hast da vielleicht noch ein Thema, was ich lohnen würde, nochmal anzuschauen.
Mhm. Okay.
Das heißt, ne? Also wenn etwas wirklich nach langer Zeit immer noch zu Tränen rührt, ist es sehr wahrscheinlich, dass du da noch ein Thema hast, das du dir anschauen darfst. Und das kann dir dann auch sehr transformativ sein. Ne? Dann hat derjenige dir tatsächlich nochmal dein Thema auf Silbertablett serviert.
Eigentlich ganz gut.
Ja.
Kann man Liebeskummer eigentlich schneller überwinden, desto öfter man ihn erfährt? Hört sich jetzt komisch an, aber kann das sein, desto öfter ich mein Herz gebrochen bekommen habe, desto weniger tut's weh beim 10. Mal?
Es kann auch das Gegenteil bewirken, ja. Wenn du dann merkst irgendwie, oh Mist, ey, schon wieder schief gegangen, es muss etwas mit mir total nicht in Ordnung sein, dass ich jetzt schon wieder Liebeskummer habe.
Ja.
Also es kann sogar noch viel schlimmer werden. Auch das ist wieder sehr individuell.
Okay, verstehe. Und was sind deine Tipps für Trennungsschmerz?
Also, mein großer Tipp ist tatsächlich, es nicht nur wegzudrängen. Also wir haben ja schon besprochen, dass Ablenkung schon auch in Ordnung ist. Und ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, dass den Schmerz zu spüren wichtig ist.
Okay.
Nicht in dem Moment dann irgendwie Alkohol trinken oder rauchen oder nur Netflix bingen, um ja den Schmerz nicht zu spüren. Das ist keine gute Idee. Du musst den Schmerz spüren. Du musst ihn aber nicht 3 Jahre spüren. Ja? Also wenn du ihn zulässt, dann ist er auch relativ bald abgeflossen. Ja?
Mhm.
Aber wenn du ihn gar nicht zulässt, dann wird er irgendwann in irgendeiner Form durchbrechen. In einem Moment, wo du ihn überhaupt nicht gebrauchen kannst.
Mhm. Ja. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn man dann mal sich lange abgelenkt hat, dann sollte man sich vielleicht irgendwann eine Grenze setzen und sagen, okay, jetzt nehme ich mir Zeit, um den Schmerz und die Trauer zu verarbeiten.
Es muss ja gar nicht lange sein, ne?
Hm.
Du musst nicht 10 Stunden heulend auf dem Sofa sitzen. Aber erlaub dir das doch mal eine halbe Stunde.
Ja.
Zum Beispiel.
Also
das ist
Zeit
ja auch erstmal
einplanen.
Gut.
Ist okay.
Ja, ja. Und dann kannst du auch wirklich allein auf dem Sofa, mach dir auch noch traurige Musik an oder guck einen traurigen Film oder also irgendwas. Oder Musik ist oftmals ja etwas, was tatsächlich sehr emotional sein kann.
Ja.
Mach irgendwas, wo du richtig in die Emotionen reinkommst, ja. Oder irgendwelche Selbsthypnosen hören oder wie auch immer. Und dann lass es einfach mal raus. Das ist so wie eine Abreaktion, aber das ist tatsächlich, der Körper braucht das, um das zu verarbeiten. Hinterher fühlst du dich besser, wenn du es ein paar Mal gemacht hast. Und dann auch noch reflektiert hast, was war denn da? Vielleicht auch dann tatsächlich mitgekriegt hast, oh, okay, ich traue da vielleicht eben tatsächlich nur dem Potenzial nach und so. Also man kann den Kopf auch schon einschalten. Dann ist es ein so gutes Gesamtpaket, ja, was irgendwie wahrscheinlich dann in Richtung Heilung dann führen wird.
Jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, immer nach Beziehungsenden habe ich die Musik als Werkzeug genutzt.
Ah, super.
Immer.
Ja.
Also wirklich ohne Ausnahme.
So ganz intuitiv. Ja,
ja. Ab wann weiß man denn, dass der Trennungsschmerz vorbei ist? Spürt man das dann einfach?
Eines Morgens wirst du aufwachen Und du merkst, der erste Gedanke gilt nicht mehr ihm oder ihr.
Wirklich?
Ja, ja, das kann man tatsächlich so sagen. Ganz viele von meinen Klienten, die wirklich direkt nach einer Trennung zu mir kommen, sind natürlich in Tränen aufgelöst und das nächste Mal auch noch, das nächste Mal auch noch. Und dann irgendwann sitzen sie grinsend vor mir und sagen, jetzt ist besser.
Einfach wie eine Wunde, die jetzt geheilt ist.
So wie tatsächlich, du wachst eines Morgens auf und merkst, jetzt ist gut. Das wird dann in Momenten schon vielleicht immer noch mal durchkommen, aber du merkst einfach, okay, jetzt hast du quasi so den Zenit überschritten und jetzt wird's besser.
Ja. Das ist mir noch eine Frage eingefallen, weil damit habe ich am meisten gehadert, das Schlafen gehen, wenn man so Ewigkeiten, jahrelang mit Menschen oder mit einem Menschen immer eingeschlafen ist. Ja. Ich lag im Bett, ich konnte keine Sekunde schlafen. Ich fand das so kacke. Ich bin lieber dann ausgegangen. Manchmal habe ich mich schon ins Bett gelegt und war so, ich versuche jetzt zu schlafen, kann nicht schlafen. Ja. Mal gucken, was so passiert. Und in Berlin passiert halt immer was nachts. Man kann sich immer ablenken. Ja. Oh, die sind gerade in der Bar, ist gerade eine Party, da ist gerade ein Event. Und dann bin ich teilweise noch aus dem Bett aufgestanden und bin dann wieder losgegangen. Was kann man machen, wenn man nicht schlafen kann, weil man diese Einsamkeit im Bett nicht ertragen kann?
Dann lies eine Runde. Oder trink eine heiße Schokolade oder eine Milch mit Honig. Also sagen wir mal so, es gibt ein paar Sachen, da muss man einfach tatsächlich durch.
Ja, okay. Ja.
Da gibt es kein Patentrezept. Also deswegen, das ist ja auch mit dem Schmerz, ne? Ich sage ja nicht, okay, mach das und das und das und dann spürst du den Schmerz nicht. Nee, ganz im Gegenteil, mach das und das und das, damit du den Schmerz spürst und nicht schlafen können, gehört ja im Prinzip auch dazu, weil deine Gedanken halten dich ja wach. Du bist ja gerade in so einer Art Gefahrenabwehrzustand. Und deswegen ist klar, dass dann der Schlaf sehr leicht ist oder du auch nicht gut einschlafen kannst, weil du bist ja eben immer noch so ein Kampf oder Flucht so ein bisschen, ne? Mhm. Völlig normal, es wird auch wieder vorbeigehen. Da muss man dann einfach eine Weile tatsächlich mal durch.
Okay. Ich glaube, ich würde meiner alten Steffi den Tipp geben, leg dein Handy raus, ganz weit weg, nicht im Schlafzimmer.
Nicht nochmal aufstehen und rausgehen.
Ja, weil das war echt so, man guckt dann schnell mal auf seinem Handy und dann hat man da ja entweder Bilder, die einen dann auch noch an die Beziehung erinnern oder müsste ich dann irgendwie mit Nachrichten herumschlagen und das Einfachste das war dann einfach immer so ablenken mit anderen Personen.
Aber bei manchen hilft tatsächlich, dass wenn sie das Handy haben, da einfach dann die ganze Zeit irgendwie auf TikTok oder Instagram rumzuscrollen, natürlich nicht die Profile von den Verflossenen angucken, sondern einfach nur so durchscrollen oder tatsächlich ein Buch zu lesen, um einfach die Gedanken da ein bisschen abzulenken. Das hilft bei manchen auch. Und in dem Moment merken die richtig, die haben das Buch in der Hand und nur schlafen dabei ein. Und dann wachen sie vielleicht auch wieder auf, aber wie gesagt, im Kampf oder Flucht ist es eine Weile mal so. Da kommt man auch wieder raus.
Ja, okay, verstehe ich. Es ist auch wirklich eigentlich immer die bessere Variante, ein Buch zu lesen. Ich muss mich nur selbst dazu überreden. Hast du denn gute Buchtipps für Gästinnen bezüglich dieses Themas? Du hast ja selbst ein Buch?
Ich habe selbst ein Buch, Harte Warten aus dem Leben einer Paartherapeutin. Da habe ich ein ganz langes Kapitel über Trennungen tatsächlich auch drin, aber auch über Bindungsziele und über Beziehungen als solches. Ansonsten gibt es natürlich ein Standard, das ist ein Standardwerk über Bindungsziele natürlich. Attached heißt das.
Ja.
Das finde ich auch gut, weil da geht es extrem darum, zu erkennen, dass es vielleicht ein Falscher war und warum das Falsche, also jetzt nicht der Person war böse, aber vielleicht passen eben auch die Bindungsziele nicht zusammen und man ist trotzdem gut, so wie es ist, aber man kann vielleicht ein paar Sachen auch noch verändern. Das Ding ist, wenn ich doch erfahre, wie ich mich auch selber verändern kann, ich bin zwar gut, so wie ich bin, aber es gibt ja immer Optimierungspotenzial. Ja? Und wenn ich Sachen an mir verändern kann, wo ich hinterher sagen kann, ach so, deshalb. Und wenn ich das und das und das machen, dann geht es mir besser, dann ist doch super. Ne? Also nicht, weil man schlecht ist, sondern tatsächlich, damit es einem besser geht. Denn bekomme ich ein bisschen ein Stück weit die Kontrolle zurück. Und das ist doch total wichtig. Dann kann man auch noch gut Bücher lesen, zum Beispiel, wenn ich immer in toxischen Beziehungen war, dann kann ich Bücher lesen, zum Beispiel über Narzissmus. Um dann zu sagen, okay, darauf muss ich künftig achten, das ist jetzt, ne, damit ich eben so jemanden nicht mehr auswähle. Und ich sage bewusst nicht mehr anziehe, weil wir ziehen alle möglichen Typen an. Wir suchen uns nur aus den Ganzen, die wir anziehen, manchmal die Falschen raus.
Richtig.
Und die
guter
anderen
Tipp.
Lassen wir links liegen.
Richtig, richtig guter Tipp. Vielen, vielen Dank.
Und deswegen würde ich dann auch noch dazu raten, dass man sich tatsächlich, und das geht auch über Bücher, über alle möglichen Bücher, tatsächlich mal mit der Beruhigung des Nervensystems auch beschäftigt. Es ist ja ganz viel, wenn ich immer wieder, sagen wir mal, in großes Drama komme oder eben auch extrem leide. Es gibt einfach tatsächlich Techniken, auch körperliche Techniken, die ich anwenden kann, um meinen Körper zu beruhigen.
Und die sind da nicht super spirituell, sondern
Nein.
die sind auch biologisch?
Die sind voll biologisch, sind ja. Atemtechniken, das sind so Klopftechniken wie ja. EFT. Es gibt einfach ganz viele Sachen, die ich wirklich rein auf körperlicher Ebene machen kann.
Ja.
Und die helfen mir, dass es mir besser geht. Und dazu muss ich nicht immer zum Therapeuten gehen. Die ja. kann ich teilweise über YouTube lernen oder aus Büchern.
Ja.
Das ist wirklich, da gibt es welche, die sind ganz einfach und die sind trotzdem total effektiv. Und wenn ich das machen kann, etwas machen kann, womit ich quasi meine Gedanken beruhigen kann und auch meine Emotionen beruhigen kann, dann warum nicht? Das ist doch super, mich dann in der Zeit auch damit zu beschäftigen. Also alles, was mir hilft, mich besser zu verstehen, etwas zu tun, damit es mir besser geht und vielleicht auch, damit ich künftig eine bessere Wahl treffe.
Finde ich top. Dankeschön. Richtig gut. Ich habe nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Unsere G-Tipps. Und wir haben jetzt schon einiges besprochen, auch gerade schon zum Schluss, aber ich würde gerne nochmal so eine Schlaufe dazu ja hinbekommen und es kurz auf den Punkt prägnant für unsere ZuhörerInnen ja nochmal erklären. Wie komme ich am besten durch einen Breakup?
Ich komme am besten durch ein Breakup, indem ich erstens den Schmerz zulasse, zweitens reflektiere, was ist dort passiert. Also warum war der Breakup überhaupt da? Das ist wichtig, um meine Kontrolle zurückzubekommen. Um zu sagen, okay, das war auf meiner Seite so, das war auf der Seite so, das war vielleicht auch auf meiner Seite, dass ich die falsche Wahl getroffen habe, all was wir besprochen haben. Also selbst reflektieren, ganz, ganz wichtig. Nicht einfach nur, ich bin hier das Opfer und es war alles ganz schrecklich. Nee. So einfach kommst du mir nicht davon.
Ja.
Reflektiere, was passiert ist. Du bist nie einfach nur ein Opfer.
Ja.
Also selbst wenn du in toxischen Beziehungen warst, sagen wir mal, mit einem Narzissten hast du es bis zu einem gewissen Grad zugelassen. Ja, und hättest du es nicht zugelassen, es war ja dein Anteil, dann wäre es dir auch nicht so intensiv passiert. Das ist jetzt nicht so einfach, wie sich das anhört, das
ja.
ist mir auch klar, ne? Weil die ja eben auch süchtig machen und so. Trotzdem kann man beim nächsten Mal vielleicht die Macht wieder kriegen und dann eben tatsächlich Nein dazu sagen. Also Gefühle spüren, selbst reflektieren, was ist da passiert und sich tatsächlich Techniken aneignen, mit denen es einem besser geht.
Toll.
Und ich glaube, mit diesem Dreierkonstrukt kommt man ganz gut durch eine Beziehung.
Durch einen Breakup.
Ach, durch einen Breakup, durch eine Beziehung. Durch eine Beziehung auch sozusagen, weil man will sie ja besser machen. Auch
ja.
eine Beziehung ist ja immer Arbeit, in der man tatsächlich Gefühle zulassen sollte. Das heißt, die Gefühle spüren und die dann aber auch mitteilen dem Partner.
Ja.
Also das ist quasi ähnlich. Dann darf ich mich durchaus auch mal ein bisschen schlauer machen. Was haben wir denn hier beide für einen Anteil an quasi auch Konflikten in der Beziehung? Und wenn ich mich immer wieder aufrege, weil ich besonders starke Verlustangst habe oder immer wieder angetriggert werde, darf ich mal lernen, mich zu beruhigen.
Ja.
Im Endeffekt ist es da genauso.
Eigentlich genau das Gleiche.
Ja.
Und das ist die Beziehung zu einem selbst auch, die dabei repariert wird.
Die ist so wichtig, die Beziehung zu einem selbst auch auf jeden Fall anzugehen, ob in einer Beziehung oder nach einem Breakup.
Cool. Dankeschön, Birgit. Dankeschön, dass du so viel Wissen mit uns hier geteilt hast. Also ich konnte schon sehr viel mitnehmen und auch eigene Muster entdecken. Also ja, danke, danke, danke. Ich hoffe auch, dass es unseren ZuhörerInnen viel gebracht hat und auch Spaß gebracht hat, zuzuhören. Vielleicht habt ihr es ja auch schon auf Social Media entdeckt oder auf YouTube. Wir haben ein kleines Makeover gehabt. Also wir haben uns sozusagen getrennt von unserem alten Hintergrund hier bei G-Spot und haben jetzt einen schönen lilanen Vorhang. Schaut gerne mal bei YouTube vorbei, falls ihr jetzt nur zuhört. Und ansonsten gibt es uns überall auf Social Media, TikTok, Instagram und so weiter. Und Birgit tatsächlich auch. Also schaut da gerne vorbei. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei G-Spot. Bye!
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt
Fabian Seidel, Social Media, Jessica Linder und Hanna Ackermann.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Jede dritte Sekunde schweifen wir mit unserer Aufmerksamkeit ab. Das passiert dir auch? Guck keine Pornos, meditiere, mach
Wow, Timon, was machst du da?
Ich habe versucht, die Leute zu hypnotisieren, sodass sie unseren neuen Podcast Minddate hören. Echte Männer meditieren, echte Männer machen Yoga, echte Männer machen Mindful.
Nee, lass mal nicht machen, da kriegen wir Ärger für. Aber du kannst ja einfach erklären, was wir machen.
Mein Name ist Timon Krause, ich bin Mentalist und in unserem neuen Podcast Minddate geben wir euch regelmäßig kleine psychologische Tricks an die Hand, um euren Alltag besser zu bestreiten.
Es geht um die großen und kleinen Fragen des Lebens, also wie kann ich mich endlich besser konzentrieren, wie hypnotisiere ich meine Freunde oder wie erkenne ich, ob jemand auf mich steht.
Hört gerne mal rein, wir würden uns freuen.
Minddate. Ab sofort, immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.